redet, ist nicht tot.
Da ist sie wieder, die Wissenschaft. Herzlich willkommen mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Was gibt's Neues von Rosetta?
Ich dachte, du fragst mich nach Rosetta. Von Rosetta gibt's vermutlich auch was Neues. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was es Neues gibt, weil ich jetzt gerade nicht drauf bin.
Aber wir brauchen noch unser Weltraum-Update. Das ist doch am Anfang.
Ja, es gibt jede Menge Weltraum-Update. Aber hättest du gefragt, was gibt's Neues im Weltraum, hätte ich dir wunderbare Geschichten erzählen können. Von Rosetta gibt sich auch was Neues. Nur wie gesagt, ich war jetzt die letzten Wochen unterwegs und jetzt bin ich am Heimwerkern. Das heißt, bei Rosetta habe ich gerade speziell nicht reingeschaut, aber es gibt Neues von Dawn bei Ceres. Die hat jetzt ihren Science Orbit eingenommen und wird demnächst hochauflösende Bilder von der Oberfläche bringen. New Horizons bei Pluto hat die ersten Farbbilder gemacht. Man sieht immer nur noch so kleine verwaschene Kleckse, weil die immer noch weit weg ist, aber auch das funktioniert. Und es gibt ein großes Jubiläum zu feiern, exakt heute, am 25. April.
Das Photon.
Das Photon?
Das Photon ist auch irgendwie 100 Jahre alt geworden oder so ähnlich. Nee, 110.
Ja, ich vermute mal, es ist irgendwie 13,8 Milliarden Jahre alt, das Photon.
Aber, nein, aber das ist die Benennung, Entdeckung, Beschreibung des Photons.
Das kann gut sein. Das war irgendwie Einstein. Einstein hat damals wo er seinen Nobelpreis bekommen hat dafür, das war ja die Geschichte, wo er nachgewiesen hat, dass dieser photoelektrische Effekt nur zu erklären ist, wenn man davon ausgeht, dass das Licht eben als Art von Teilchen beschrieben wird. Mhm. Das muss ungefähr, weiß nicht genau wann es war, aber das muss um den Dreh rum gewesen sein, vor 100 Jahren. Nee, ich meine vor 25 Jahren, am 25. April 1990.
Am 25. April 1990. Keine Ahnung. Tag der deutschen Einheit.
Nee, da hat das Space Shuttle Discovery das Weltraumteleskop Hubble ins Weltraum gebracht. Also gestartet ist der Shuttle gestern vor 25 Jahren. Ja. Heute vor 25 Jahren haben sie das Ding ins Weltraum gesetzt.
Aha. Das hat anfangs gar nicht funktioniert. Ne? Ich überlege gerade, wie das damals war.
Also ich habe es damals nicht live miterlebt. Also das, ich meine, ich war zwar, wie alt war ich da, 13, aber damals hat mich Astronomie noch nicht so interessiert. Aber ich habe jetzt, weil ich auch in meinem Blog was geschrieben habe, und habe ich vor kurzem ein sehr, sehr informatives Buch gelesen von, wie hieß der, Robert Zimmermann. The Universe in a Mirror hieß das, glaube ich. Kann man auch verlinken dann noch. Und der hatte wirklich die komplette Geschichte von der ersten Idee bis hin dann zur fast Gegenwart. Das ist schon ein paar Jahre alt, das Buch, die erzählt. Und das ist wirklich absurd, wie komplex so ein Ding war und was da alles für Probleme noch zu bewältigt werden müssen. Die Geschichte vom Hubble-Teleskop, die ist ja auch überraschend alt. Also ich meine, abgesehen davon, dass schon Leute wie irgendwie Hermann Oberth oder sowas, ja, also die Pioniere der Raumfahrt, natürlich sich überlegt haben, es wäre doch cool, wenn wir ein Teleskop im Weltall hätten. Die allererste wirklich konkrete wissenschaftliche Arbeit mit Ideen, Planungen, wie man ein Teleskop im Weltall bauen könnte, die stammt von Lyman Spitzer, also auch ein amerikanischer Astronom.
Auch häufiger schon gehört, den Namen.
Ne? Ja, nachdem ist ein anderes Weltraumteleskop benannt worden, das Spitzer Space Teleskop.
Aha. Gibt's das noch?
Das gibt's noch, ja.
Ach.
Und der hat 1946, ja, also da waren noch nicht mal irgendwie da gab es gerade mal die V2-Raketen von Deutschland, die irgendwie die Amerikaner erbeutet hatten, also noch nicht wirklich was man Raumfahrt nennen könnte. Aber da hat der schon eine Arbeit geschrieben, eben wie man am besten ein Weltraumteleskop bauen könnte. Und das damals zu der Zeit hat das die wissenschaftlichen, ich meine, der Vorschlag von Spitzer war auch ziemlich extrem. Das wäre irgendwie, glaube ich, von einem Teleskop mit einem Spiegel von 5 bis 15 Meter gewesen. Das war größer als alles, was damals auf der Erde existiert, ein Teleskop.
Mhm. Naja, klar, ich meine, wenn du sowas denkst, dann denkst du es richtig groß. Also.
Und ja, klar. Und das hätte auch natürlich großes viel Geld gekostet. Die astronomischen Kollegen damals, die waren nicht so begeistert, weil die gedacht haben, dass dann für andere Projekte das Geld fehlt. Die Regierung war noch nicht so, also mit Raumfahrt, das war auch noch nicht so wirklich dringend die Sache, dass man da jetzt irgendwie unbedingt im Weltraum was machen musste. Also das war halt. War halt eine nette Idee, aber die wurde nicht so richtig weiterverfolgt. Aber Spitzer und ein paar andere Kollegen haben das dann halt immer so am Lima halt eine Idee, weitergeredet drüber, ein bisschen probiert die Leute zu überzeugen, weil es ja wichtig ist. Also wenn das Problem, das die Astronomen damals hatten, war ja das Problem, das die Astronomen schon immer hatten, dass wir, wenn wir ins Weltall blicken, durch die Atmosphäre durchgucken müssen. Und die Turbulenzen in der Luft machen die Bilder unscharf. Ja. Und das war damals noch viel mehr als heute ein großes Problem, weil du einfach nichts gesehen hast. Du hast irgendwie keine fernen Galaxien gesehen, keine Lichtschwachen. Du hast dann deswegen auch nichts sagen können über die Entwicklung des gesamten Universums, des jungen Universums. Mhm. Weil dazu musst du weit blicken. Du hast keine Strukturen in Supernova-Wolken, kosmischen Gaswolken gesehen. Das heißt, du hast die ganzen Theorien, die Astronomen aufgestellt hatten über Sternentwicklung, Sternentstehung, hast du nicht überprüfen können, weil du keine Bilder gehabt hast, Details von Planeten und so weiter. Also die Leute haben da echt ein Problem gehabt. Die haben halt wirklich Theorien gehabt, jede Menge, aber keine Möglichkeit, das durch Beobachtungen zu überprüfen, weil sie nichts gesehen haben. Also es war schon klar, dass man sowas machen muss, aber es hat dann wirklich so ungefähr bis in die 60er, Mitte der 60er Jahre, da hat sich dann so die Stimmung gedreht. Da war erstens schon mal dieser Wettrennen ins Weltall mit Sowjetunion aktiv. Das heißt, da hat die Raumfahrt einen ganz anderen Stellenwert gehabt und die Astronomen waren dann da auch überzeugt, dass so ein Projekt machbar ist. Das heißt, so Ende der 60er, Anfang der 70er hat man angefangen, da ein bisschen Geld aufzutreiben, also zu lobbyieren bei den Politikern.
Das Schwierigste dürfte gewesen sein, da einen Spiegel hochzukriegen, oder?
Ja, also dass so Dinge ins Weltall fliegen, das war jetzt das Problem. Das haben damals auch schon, also es hat die Militärs von den USA, die haben schon Teleskope ins Weltall geschickt. Das war natürlich geheim, aber das hat man hat das schon gemacht. Das Schwierigste in dem Fall war wirklich, ich kann das Buch nur empfehlen, das ist wirklich absurd. Die ganze NASA-Bürokratie mit ihren dutzenden verschiedenen Zentren, irgendwie Goddard Space Flight Center und JPL und hier, da noch ein anderes Institut, die dann alle irgendwie ja schlecht als recht miteinander kommuniziert haben, dann ständig irgendwie mit Politikern musste irgendwie jedes Jahr ein neues Budget aushandeln. Hm. Also es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, wie das da alles abgelaufen ist. Aber sie haben es dann geschafft, sie haben dann irgendwo so Mitte, Ende der 70er haben sie dann irgendwie das Geld aufgetrieben gehabt, haben das im Budget drin gehabt, haben dann angefangen auch konkret Firmen zu beauftragen, die das Ganze bauen sollen. Und war dann geplant, dass man so irgendwie Mitte der 80er Jahre ungefähr startet, das Ganze ins Weltall schickt. Dann ist aber 86 das Shuttle Challenger explodiert, wodurch das Ganze, und Hubble sollte ja auch mit dem Shuttle hochgebracht werden, wodurch das Ganze erstmal wieder auf Pause gesetzt war, bis es dann eben 1990 am 24. April dann tatsächlich endlich doch hochgeflogen ist. Und dann waren natürlich alle wahnsinnig aufgeregt, dass man jetzt endlich, hat man jetzt dieses Problem, das die Astronomen seit Jahrtausenden umtreibt, gelöst. Wir haben ein optisches Teleskop, ein großes, gutes optisches Teleskop direkt im Weltall. Nur halt, als dann die ersten Bilder kamen, war es halt scheiße, weil die waren unscharf.
Genau.
Also die waren schlechter als das, was man von der Erde bekommt. Und da war das war im Prinzip der Fehler, der da gemacht worden ist, war im Prinzip der gleiche Fehler, der auch zu der Challenger-Katastrophe geführt hat. Also das war nicht so, dass es nicht vorhersehbar gewesen war, dass dass der Spiegel kaputt war. Also der Spiegel war nicht kaputt, der war nur falsch geschliffen. Ja. Denn da gab es ein Gerät, der sogenannte Nullkorrektor. Das war im Prinzip ein großes, komplexes wissenschaftliches Gerät, das nur dazu da war, herauszufinden, ob der Spiegel richtig geschliffen ist oder nicht. Und dieses Gerät muss man ganz exakt aufbauen. Das muss wirklich alle ein Bestandteile von diesem Messgerät müssen wirklich exakt positioniert werden. Und als die Techniker das Ding da aufgebaut haben, haben sie irgendwie gemerkt, dass irgendwie eine Schraube nicht irgendwie ganz reinging. Also die war irgendwie, schien ein bisschen irgendwie zu kurz zu sein oder zu lang. Und haben dann halt einfach irgendwie, haben jetzt nicht großartig irgendwelche Vorgesetzten dann irgendwie informiert, weil es halt auch wahnsinnige Budgetprobleme gab. Also die hatten dann wirklich, weil die ganzen Firmen alle unterboten haben, den Preis, weil die Projektverantwortlichen, die Politikern von Anfang an irgendwie kleinere Zahlen genannt haben, als das Ding wirklich kostet, haben die dann halt sehr große Geldprobleme gehabt, hatten dadurch Zeitprobleme, konnten sich nicht irgendwie, war jetzt keiner großartig begeistert davon, dass man da jetzt wirklich viele ständig irgendwie aufhört, das unterbricht den Bau, um da jetzt irgendwelche Fehler zu suchen und irgendwelche Tests zu machen. Das heißt, die haben dort einfach ein paar Beilagscheiben reingeschmissen auf die Staube,
Nein.
das Ding irgendwie aufgebaut. Und das war
und das ist so ein Klassiker, ne? Es gibt wirklich die Geschichte davon, dass mal in einem Radiosender, also im Serverraum des Radiosenders, ein Techniker seine Jacke an einen Schalter gehängt hat, der den Server immer wieder ausgeschaltet hat. Das sind solche Sachen, wo du irgendwie, ich verstehe überhaupt nicht, warum das immer nicht funktioniert. Ja. Sehr gut.
Jedenfalls hat es dann dazu geführt, dass eben ein Teil dieses Messgeräts, ich glaube irgendwie um 1,3 Millimeter nicht dort war, wo es sein hätte sollen. Ja. Und das auch der Spiegel halt um 1,3 Millimeter dann falsch geschliffen war. Weil der hat immer gesagt, ja, da kann doch ein bisschen was weggeschliffen werden, da kann noch ein bisschen was weggeschliffen werden, obwohl das eigentlich schon längst fertig gewesen wäre. Also wie gesagt, es gab dann wirklich, also es war nicht so, dass es das überraschend war.
Aber das waren noch die ersten Jahre, hat man damit nur unscharfe Bilder gekriegt, bis dann irgendwie so ein Korrektur, so ein Stellmotor oder sowas
hochgeschickt wurde. Genau, ja, das war so. Also zuerst natürlich das Problem war, dass das, also es gab dann durchaus auch Leute, die das dann mit anderen Instrumenten überprüft haben vor dem Start noch, die gesagt haben, irgendwas ist da komisch, aber das ist dann nicht weitergeleitet worden. Also die es gewusst haben, denen wurde nicht zugehört und die quasi was zu sagen gehabt haben, die haben es nicht gewusst oder wollten es nicht wissen. Also im Endeffekt ist das Ding halt dann fehlerhaft nach oben gekommen und dann hat man 3 Jahre warten müssen. Also das Hubble-Teleskop war von Anfang an dafür ausgelegt, regelmäßig vom Shuttle besucht und gewartet zu werden. Also das war, dass man da irgendwie neue Instrumente reinbauen kann, dass da ständig irgendwie die Gyroskope ausgewechselt werden. Also es war von Anfang an so ausgelegt, dass da halt alle paar Jahre ein Shuttle hinfliegt und das Ding irgendwie überholt. Und dann hat man eben warten müssen bis 93. Dann hat eben das nächste Shuttle da ein Instrument raufgebracht, das quasi diese Optik korrigiert hat. Also quasi noch so hinten dran geschaltet, eine andere Optik, die halt dann den Fehler ausgleicht. Das war jetzt rein
technisch. Und ist das wirklich ein optischer Ausgleich, der da stattfindet? Also da wird nichts rausgerechnet?
Nee, das ist wirklich eine Optik, die hinten dran hängt. Das war, dafür wurde halt dann quasi Hubble hatte, glaube ich, 4 oder 5 so quasi Instrumentenbuchten, wo du halt verschiedene Instrumente reinstecken konntest, um halt verschiedene Analysen mit dem Licht zu machen. Mhm. Und eins dieser Instrumente musste man dann opfern und da halt diese Korrekturoptik reinmachen. Aber das Gute war, dadurch, dass im Hubble regelmäßig gewartet worden ist und regelmäßig neue Instrumente raufgebracht worden sind. Also die haben natürlich jedes Mal, wenn sie irgendwie diese Wide-Field-Kamera, ja, das Hauptinstrument, die Hauptkamera von Hubble, die ist, glaube ich, irgendwie 3-mal aktualisiert worden. Also da irgendwie ist jetzt, glaube ich, schon Wide-Field-Kamera 3 da oben. Das heißt, die haben ständig neue Technik darauf gebracht. Und natürlich, wenn sie dann gewusst haben, also bei den Instrumenten der zweiten Generation, haben sie schon gewusst, der Spiegel hat den und den Fehler. Das heißt, wir müssen bei unserer Optik das und das machen, damit das ausgeglichen ist. Das heißt, so ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, waren dann wirklich alle Instrumente, die da auf Hubble drauf waren, mit entsprechenden Korrekturoptiken von Anfang an ausgestattet und man konnte diese erste Reparaturoptik dann wieder rausschmeißen und jetzt im Wesentlichen spielt der Fehler von Hubble vom Spiegel keine Rolle mehr, weil alle Instrumente, die darauf geschickt werden, alle Kameras und so weiter, haben von Anfang an diese Korrekturoptik damit drin und arbeiten mit dem Spiegel ganz normal. Und dann, wie gesagt, nach diesem ersten Rückschlag, ist dann Hubble halt wirklich das beeindruckendste, wichtigste astronomische Instrument geworden, das unseren Blick aufs Universum komplett revolutioniert hat. Also
ich glaube, gefühlt alle Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich über das Universum nachdenke, kommen vom Hubble-Teleskop.
Das kann gut sein. Also es wird nicht so sein.
Diese Millionen Galaxien in der Tiefe des Alls, weißt du, so diese, da gab es ja ein paar ganz spektakuläre Dinge.
Ja, das waren halt wirklich Dinge, die man vorher nicht machen konnte. Also du hast irgendwie zum Beispiel das Hubble Deep Field, das ist
ja genau.
Eine wunderbare Geschichte. Die haben quasi
Der schwarze Fleck war das, ne?
Ja, fällt der Name gerade nicht ein, einer der Direktoren vom Weltraumteleskop-Institut, die halt quasi das ganze Ding da verwaltet, die haben alle private Beobachtungszeit, also die sie halt irgendwie für was auch immer verwenden können. Und der hat gesagt, okay, ich nehme jetzt mal das Teleskop und gucke auf eine Stelle am Himmel, wo absolut nichts ist. Also das ist halt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie als normaler Wissenschaftler so einen Forschungsantrag schreibst, wirst du vermutlich nicht viel Erfolg damit haben. Aber der
Jetzt schon, ja.
Aber der war halt irgendwie Direktor und hat halt irgendwie so eine private Zeit gehabt. Und hat gesagt, ich suche mir jetzt eine Stelle, wo nichts ist und guck da einfach mal hin, so lange wie es nur irgendwie geht. Und da hat er wirklich, es war dann irgendwie ein paar Stunden Belichtungszeit. Und dann hat man wirklich gesehen, ja, dieses Bild ist halt voll mit Galaxien. Und allein über dieses erste Hubble Deep Field, dieses erste Bild, sind, glaube ich, irgendwie über 400 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Und es erscheinen immer noch wissenschaftliche Arbeiten über dieses Bild. Ja, also das war...
Wie lange hat er belichtet? Weißt du das?
Ich habe es in meinem Moment, ich kann mal schauen, ob ich den Artikel, den ich heute in meinem Blog veröffentlicht habe, da habe ich es nicht reingeschrieben. Aber... Ich habe einen Artikel fürs Profil
geschrieben. Ah, ich habe es gefunden. Die gesamte Belichtungszeit 11,3 Tage für ACS, Advanced Camera for Surveys, und 4,5 Tage für NICMOS, Near Infrared Camera and Multi-Object Spektrometer. Ja,
also es waren hier genau 43 Stunden lang belichtet. Also hat der das erste Hubble Deep Field, es kamen dann noch mehrere andere Deep Fields. Also man hat dann nochmal.
Ach stimmt, ich habe gerade das Ultra Deep Field vorgelesen.
Genau, es kam dann noch das Hubble Deep Field South. Da hat man dann quasi nochmal in die andere Richtung im Himmel geguckt, um zu schauen, sieht es da genauso aus, weil das ist ja das kopernikanische Prinzip. Egal, wo man hinguckt im Universum, es ist im Wesentlichen überall gleich. Es gibt keinen besonderen Platz.
Gibt's nicht?
Das ist so das kopernikanische Prinzip, dass es eben keinen bevorzugten Ort im Universum gibt. Also das heißt, es ist im Prinzip, wenn es jetzt irgendwo, egal ob du jetzt irgendwie nach Norden guckst, nach Süden guckst, im Prinzip sollte es nicht so sein, dass da quasi beim Blick in den Nordhimmel alles voll mit Galaxien ist und beim Blick in den Südhimmel überhaupt nichts zu sehen ist. Das wäre seltsam, wenn es so wäre. Also das hat man dann überprüft. Dann gab es eben das Hubble Ultra Deep Field und dazwischen nochmal irgendwie ein Hubble Extreme Deep Field oder sowas. Ja, also das hat man wirklich, das sind genau die Beobachtungen, die man vorher nicht machen konnte, weil du da wirklich extrem ferne, extrem lichtschwache Galaxien sehen kannst, die natürlich auch alle sehr jung sind. Also das heißt, die alle sehr, sehr kurz nach dem Urknall entstanden sind. Das heißt, du kannst da wirklich schauen, wie das Universum früher war. Und die Entdeckung der dunklen Energie, ja, das war auch was, wo Hubble mitgespielt hat. Also was auch Beobachter von Hubble beteiligt waren, die gezeigt haben, dass das Universum schneller expandiert im Laufe der Zeit und so weiter. Also man kann die Bedeutung von Hubble kaum überschätzen. Also auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Also davor hat man sich irgendwie so, was Öffentlichkeitsarbeit anging, kaum nicht viel gekümmert. Ja, also selbst bei Hubble ist das auch in dem Buch wunderbar beschrieben, dass die sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, dass die Öffentlichkeit vielleicht Interesse hätte, das erste Bild von Hubble mal zu sehen. Also da gab es irgendwie gar keine Planungen, wie man jetzt irgendwie die ersten Bilder von Hubble präsentiert. Also das hat man gedacht, ja, das kommt dann schon irgendwie. Und dann durch Hubble ist dann natürlich der hat die NASA dann einen riesen PR- und Öffentlichkeitssektor entwickelt, was dann die anderen Weltraumagenturen, wissenschaftlichen Agenturen dann entsprechend übernommen haben. Also das Hubble ist halt wirklich eins der wichtigsten Instrumente, die Wissenschaft, die Astronomie hatten. Und ja, wird halt leider ist die Zukunft absehbar, weil Shuttles gibt's nicht mehr. Das heißt, das Ding kann nicht mehr gewartet werden. Also es ist noch gut in Schuss. Also mit einer von den letzten Shuttle-Missionen hat man da nochmal alles schön ordentlich aufgeräumt und repariert. Aber wie gesagt, selbst wenn die Instrumente alle durchhalten, dann der Orbit sinkt. Also Hubble kommt immer näher an die Erde ran und muss.
Wir können es nicht irgendwie in höheren Orbit
bringen. Ja, das hat halt immer, das jedes Mal, wenn da ein Shuttle war, hat das halt immer ein bisschen wieder hochgeschoben. Ja. So. Aber jetzt kommt halt keins mehr. Das heißt, das kommt immer näher ran, halt durch das bisschen Atmosphäre, was da in 600 Kilometer oben ist, gibt es ein bisschen atmosphärische Reibung und genau. Und
ja, aber wir müssen doch irgendwas haben können, was wir da dran docken, um das Ding wieder ein Stück rauszuschieben, oder nicht?
Im Prinzip ja. Also es wird auf jeden Fall noch bis 2024, glaube ich, durchhalten. Das Ding ist, mittlerweile hat sich auch die Welt und die Astronomie ein bisschen geändert. Es kam dann auch so Mitte der 1990er Jahre, Ende der 1990er Jahre, kam die adaptive Optik auf.
Ja.
Das heißt, du hast die adaptive Optik, also die Technik, wo du quasi mit einem Laserstrahl die Luftunruhen vermisst und das in Echtzeit ans Teleskop weiterleitest, in den Spiegel, der verformbar ist, sodass quasi der Spiegel genau auf die, vereinfacht gesagt, genau so flackert, wie die Luft flackert. Und dadurch kriegst du halt scharfe Bilder. Und mittlerweile, dadurch auf der Erde halt wesentlich kostengünstiger auch große Sternwarten bauen kannst, mit der adaptiven Optik können die optischen Bilder vom Erdboden durchaus mit dem von Weltraumteleskopen von Hubble mithalten. Das heißt, das sieht man auch an der Entwicklung der letzten Jahre, was man da ins All geschickt hat.
Aber so eine Deep Field Inspection kannst du damit aber doch nicht machen.
Du kannst wirklich jetzt mittlerweile von der Erde gute Sachen machen. Das heißt, schau dir an, was man jetzt so ins All geschickt hat. Diese ganzen, die optischen Teleskope, so wie Kepler und Corot, ja, also die waren kleinere Instrumente, die alle einen ganz speziellen Zweck hatten. Also halt wirklich Planeten suchen, Sterne untersuchen und so weiter. Und ansonsten, was man hochgeschickt hat, war eben wirklich nur das, was man eben prinzipiell von der Erde aus nicht sehen kann. Also Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Infrarotstrahlung, weil das halt von der Atmosphäre blockiert wird. Das heißt, das kannst du wirklich nur vom Weltall aus sehen. Und auch der immer sogenannte Nachfolger von Hubble, das James Webb Space Telescope mit einem 6,5 Meter Spiegel, das Ende des Jahrzehnts dann hochgeflogen werden soll. Auch das ist ein reines Infrarotteleskop und kein optisches Teleskop. Hm. Das heißt, diese riesen Multi-Allround-Instrumente, wie es Hubble eines war, das war wirklich was, was in den 80er, 90er Jahren Sinn gemacht hat, was aber heute so nicht mehr sinnvoll ist. Heute bauen wir halt diese großen Riesensternwarten in diese European Extremely Large Telescope in Chile und so weiter, wo man dann mit der adaptiven Optik gemeinsam durchaus das schafft, was man eben mit dem optischen Teleskop, mit dem kleineren optischen Teleskop vom Weltraum aus schaffen würde. Mhm. Also Hubble war halt wirklich so ein einmaliges Projekt, aber eben eins der größten und beeindruckendsten Projekte. Und ich finde es ja eigentlich
ja, vor allen Dingen für den normalen Menschen am nachvollziehbarsten.
Ja.
Wir gucken mit den Augen. Wir machen halt nur unsere Augen größer und aus und geben ihnen eine, ja, weiß nicht, machen die Blende größer sozusagen.
Ich würde mir wünschen, dass einer von diesen ganzen Raumfahrt-Milliardären, da die alle ihre private Raumfahrt machen, dass da einer irgendwie sagt, okay, wir fliegen da jetzt hin und packen das Ding ein und bringen es zurück zur Erde und stellen es dann im Museum. Also das irgendwie, ich glaube, Hubble ist durchaus kulturell mindestens so wertvoll wie, keine Ahnung, irgendwelche Statuen, Gemälde, Mona Lisa. Also eigentlich hätte es dieses Instrument verdient, nicht irgendwie in der Atmosphäre zerstört zu werden, sondern aufbewahrt zu werden für alle anderen, die da noch kommen, um sich das anzuschauen. Aber wird vermutlich nicht passieren. Obwohl es, wie gesagt, wenn ich irgendwie Bill Gates wäre oder sowas, dann würde ich das machen.
Na, aber du bräuchtest ja trotzdem irgendwas, womit du es zurücktransportierst. Haben wir überhaupt ein geeignetes Raumfahrzeug?
Ja, du müsstest doch mal das Shuttle nachbauen. Also
ja,
dann kannst du es da irgendwie einpacken.
Was kostet das Shuttle?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung.
Die komplizierteste je von Menschenhand erschaffene Maschine, hat irgendwann mal irgendein Astronaut im Interview gesagt. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Das kann gut sein, ja. Aber ja, also Bill Gates würde sich vielleicht leisten können. Keine Ahnung.
Ja, aber der wird sich auch denken, mein Gott, da ist vielleicht Alphabetisierung und Impfung auf der Erde doch die bessere. Das passt
wahrscheinlich
mein Geld auszugeben.
Wahrscheinlich kann er sich sogar beides leisten.
Könnte sogar aber sein.
Ja, weil wir gerade bei Teleskopen sind, ich habe noch eine andere Teleskopgeschichte. Die passt da gut dazu, drum schiebe ich die gleich mal nach. Die großen Teleskope, über die wir gesprochen haben. Ja, also Europa baut eines, das European Extremely Large Telescope, was in Chile gebaut wird. Also wir haben da letztes Jahr angefangen, den Berggipfel weggesprengt, um da das Teleskop hinzubauen. Und das wird auch nächstes Jahrzehnt irgendwann fertig sein. Und die Amerikaner bauen ja auch eins und wollen auch eins bauen. Das 30-Meter Teleskop, was in Hawaii stehen sollen, auf dem Mauna Kea. Mhm. Und das sind halt dieses eine, das amerikanische Teleskop auf der Nordhalbkugel, Chile auf der Südhalbkugel, dass wir halt dann mit den großen Riesenteleskopen den ganzen Himmel abgedeckt haben. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also auch in Hawaii hätten die Bauarbeiten schon angefangen, sind aber jetzt gestoppt worden, weil es da zu massiven Protesten von der Bevölkerung gekommen
ist. Was?
Ja, weil für die nicht die Zugewanderten, sondern die originalen Hawaiianer, ist dieser Mauna Kea, der Vulkan, ein heiliger Berg.
Oh.
Und da gibt's jetzt gerade jede Menge Proteste und auch Naturschützer protestieren, weil es da auch Probleme gibt. Ich kann da nachher verlinken, Markus Pössl, der hat da also der Chef vom Haus der Astronomie in Heidelberg, der hat dann sehr, sehr ausführlichen Artikel drüber geschrieben, über die verschiedenen Aspekte. Und ich finde das ganz interessant, aber was meinst du? Also ist quasi so religiöser Protest ein Grund, sowas nicht zu machen?
Das ist eine verdammt schwierige Frage.
Also das Ding ist, dass
das ist wirklich eine verdammt schwierige Frage.
Es stehen ja da schon Teleskope drauf auf dem Berg, ja, also kleinere. Und das Problem ist, das hat auch Markus Pössl da gut geschrieben, also dass in der Vergangenheit, wie die Amerikaner und die anderen, die da Teleskope drauf gebaut haben, da gab es damals schon Probleme. Also die haben schon haben sich damals teilweise nicht wirklich vernünftig oder nicht richtig um Naturschutzanliegen gekümmert oder falsch drum gekümmert. Die haben schon in der Vergangenheit schon ein paar Fehler gemacht, weswegen es jetzt durchaus berechtigt sein kann, da jetzt mal denen nicht so einen Vertrauensvorschuss zu geben, wenn sie dann ein neues Ding hinbauen wollen. Andererseits schreibt er auch dann hier natürlich, dass es natürlich absurd ist. Jetzt manche haben da von den Protesten haben da gesagt irgendwie, dass keine Wissenschaft ist es, eine von diesen Slogans, irgendwie keine Wissenschaft ist es wert, dass man die Kultur der Menschen irgendwie zerstört. Wissenschaft ist genauso ein Teil der Kultur der Menschen.
Ja, eben, das ist.
Und dann gibt's
wieder das macht es trotzdem schwer, weil wir natürlich auch, das ist, du hast doch immer, was da ja immer mitschwingt, ist, wir haben halt eine Geschichte, deren wesentlicher Bestandteil ist, andere Kulturen einfach zu vernichten. Einfach nur zu unserem Vorteil. Also
Hawaii ist ja auch nicht gerade freundlich kolonialisiert worden.
Genau, das ist echt schwierig. Also und unter dem Aspekt würde ich das sehen. Der religiöse Aspekt, das weiß ich gar nicht mehr. Also da müsst ihr dann halt durch, liebe Leute. Ist ja nicht so, ich finde so, dass diese Konzepte von heiligem Boden, ich kann das vielleicht respektieren, aber ich glaube, es ist wichtiger, was über das Universum rauszufinden. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, außer der Handvoll Leute, für die dieser Boden heilig ist, irgendetwas davon hat, dass dieser Boden heilig bleibt. Mhm. Das finde ich so ein bisschen das Ding. Also da würde ich wirklich das Wohl der Allgemeinheit höher schätzen.
Vor allem, also Markus Pössl hat auch da am Ende von seinem Artikel geschrieben, dass die Hawaiianer und die Polynesier früher durchaus gut eine astronomische Tradition haben. Ja, also die mussten auch irgendwie, die ganzen Polynesier waren ja diese großen Navigatoren, die da irgendwie mit kleinsten Booten da irgendwie den ganzen Ozean durchquert haben, von Insel zu Insel gefahren sind. Das heißt, die haben da auch ihre eigene astronomische Forschung gemacht, durchaus auch auf Mauna Kea. Das heißt, dass das wäre dann wieder durch etwas, was man da, wo man irgendwie Verbindungen finden könnte, wie man das da irgendwie einen Kompromiss finden kann, dass man das irgendwie einbindet. Aber momentan sind die Bauarbeiten beim 30 Meter Teleskop gestoppt. Das heißt, da ist noch nicht ganz klar, wie es jetzt da weitergehen wird.
So richtig glücklich kann einen das alles nicht machen, ne? Weder die eine noch die andere Richtung. Ja. Aber die Frage ist dann auch, geht es denen wirklich darum, dass das heiliges Land ist und nicht betreten werden darf, oder wollen die Geld?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, es sind halt Naturschützer mit dabei, die halt dann auch berechtigterweise, es gibt da oben Lebewesen, die es nur da oben gibt und sonst nirgends, und wo schon, wie gesagt, bei vergangenen Bauvorhaben gezeigt wurde, dass da Fehler gemacht worden sind, die dann das Ökosystem geschädigt haben. Also Naturschützer mischen damit bei diesem Protest. Es sind dann natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die sich dann aus welchen Gründen auch immer mit den Hawaiianern solidarisieren. Das heißt, es ist dann wieder so ein Internet-Aufregungsdings, wo sich irgendwie Hashtags VR Mauna Kea und Protect Mauna Kea, wo dann halt natürlich irgendwie alle möglichen Leute, die eigentlich da weder mit Astronomie noch mit irgendwie hawaiianischer Religion was am Hut haben, da dann irgendwie mitmischen und Partei ergreifen mit teilweise sehr, sehr seltsamen Argumenten. Also es ist halt so eine sehr, sehr undurchsichtige, schwer aufzudröselnde Geschichte.
Ich glaube, ich würde es hinbauen. Ich glaube, ich würde sagen, ja, wir wissen darum, wir respektieren das, wir stellen hier eine Gedenktafel auf, oder weiß der Geier, ich weiß, das ist total respektlos, aber ich würde es hinbauen.
Ja, das Ding ist, also das Gelände hat die Universität Hawaii gemietet, und der Mietvertrag läuft 2033 aus, und jetzt müssen die sich auch noch irgendwie um Verlängerung bemühen. Das heißt, das macht das Ganze nochmal komplizierter. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Die haben schon, es gab ja nicht so, dass die da quasi einfach gesagt haben, so, wir gehen da jetzt hin und scheißen auf die Religion und bauen da unser Ding hin. Die haben sich auch schon irgendwie nicht den astronomisch idealen Bauplatz ausgesucht, sondern einen, der ein bisschen weniger ideal ist, wofür man aber die Sternwarte dann eben von den heiligen Stellen des Berges aus nicht sehen würde. Die haben irgendwie Stipendien eingerichtet eben für die Hawaiianer, dass sie da halt irgendwie so Wissenschaftsstipendien, Ausbildungsstipendien in Kooperation. Das heißt, die haben sich da durchaus auch schon Dinge überlegt, dass man da jetzt irgendwie das Ganze halbwegs verträglich macht, ja, also umweltschutzmäßig, also das ganze Abwasser wird dann irgendwie händisch vom Berg runter transportiert, damit da oben nichts kaputt gemacht wird und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die da einfach irgendwie so halt kolonialistenmäßig reingeplatzt sind und gesagt haben, hier, wir bauen jetzt unser Ding hin und uns interessiert nicht, was ihr denkt. Aber ja, es ist eine knifflige Situation, und ich habe auch keine Ahnung, ob und wie man das lösen kann.
Ich bin gespannt, wie man es lösen wird, weil irgendeine Lösung wird es ja geben. Und ob die irgendwas dann wirklich passiert, Geld bedeutet. Also ob es letztendlich dann darum geht, sich da rauszukaufen irgendwie.
Das kann sein, ja.
Was gibt's denn noch Neues aus dem Weltall?
Was habe ich denn noch für Weltall-Geschichten? Ich habe noch eine tolle Geschichte. Weißt du, was eine Wurmschleiche ist?
Eine Wurmschleiche, das ist eine Schlange.
Jein, also Wurmschleicher, ich finde auf Englisch viel besser, ein Worm Lizard. Klingt wie aus einem Fantasy-Rollenspiel, das du kämpfen musst. Wurmschleichen sind im Wesentlichen Reptilien, die aussehen wie große Regenwürmer. Mhm. Ja, also gibt's irgendwo, die leben in Südamerika, in Afrika, 150 Arten oder sowas, kennt man von den Dingern. Ja, schauen auch aus, man kann sie durchaus mit Schlangen verwechseln, sind dann teilweise auch irgendwie so dieses als zweiköpfige Schlangen oft beschrieben worden, weil sie eben nicht genau weiß, wo vorne und hinten ist bei denen. Also von den Viechern gibt es jede Menge. Das sind unterirdisch lebende Raubreptilien, die halt
unterirdisch lebende Raubreptilien, was es nicht alles gibt.
Ja. Weil die gibt es auch schon recht lange, ja. Und man hat bis jetzt eigentlich immer gedacht, dass also sie sind in Amerika, Europa und Afrika sind sie verteilt. Und man hat gedacht, dass eben diese Verteilung, weil die halt unterirdisch leben, also es ist nicht so, dass irgendwelche Zugvögel oder sonst irgendwas sind, sondern die leben halt wirklich unterirdisch. Und man hat gedacht, dass die halt durch die Drift der Kontinente sich im Laufe der Zeit halt über die Erde verteilt haben. Mhm. Jetzt hat man aber herausgefunden, sozusagen Wissenschaftler aus England. Englische Wissenschaftler haben herausgefunden, indem sie die Molekularuhren, also die haben quasi die Gene angeschaut und geschaut, wie sie die verändert haben im Laufe der Zeit. So kann man halt irgendwie auch Lebewesen datieren oder Spezies datieren und sagen, wann die das erste Mal aufgetreten sind. Und die haben gezeigt, dass die ziemlich genau 65 Millionen Jahre alt sind. Also sie haben sich vor 65 Millionen Jahren angefangen auszubreiten über die Welt. Das
ist eine sehr populäre Zahl. Ne?
Genau.
Damals sind die Dinosaurier ausgestorben.
Genau, man sagt, damals sind die Dinosaurier ausgestorben. Ja. Damals ist so ziemlich alles ausgestorben. Mhm. Und auch Säugetiere, auch jede Menge andere Tiere. Und es haben auch viele überlebt. Also es haben auch Dinosaurier überlebt. Und unter anderem waren eben Säugetiere haben eben auch stark profitiert von den frei werdenden Nischen. Aber, und das haben diese Wissenschaftler aus England jetzt rausgefunden, dass auch anscheinend diese Wurmschleichen stark profitiert haben von diesem Massensterben, weil sie anscheinend dann weniger Konkurrenten in der Nahrung hatten und sich dann deswegen sehr viel stärker ausbreiten konnten, mussten dann aber irgendwie von einem Kontinent auf den anderen kommen, weil vor 65 Millionen Jahren, ist Pangea schon längst aufgebrochen gewesen. Mhm. Das heißt, das war früher mal gedacht, okay, die Wurmschleichen haben da auf dem Riesenkontinent Pangea gelebt und als sie auseinandergebrochen ist, sind die halt einfach mitgedriftet in ihre heutigen Positionen. Das war aber vor 65 Millionen Jahren schon längst geschehen. Das heißt, was man jetzt glaubt, ist, dass die halt irgendwie mit Treibgut über die Meere gesegelt sind und sich dann so ausgebreitet haben.
Da habe ich noch einen, der setzt ein bisschen früher an, und zwar in der kambrischen Explosion. Mhm. Kambrische Explosion ist der Moment ist auch schön, die paar zig Millionen Jahre vor so, ich glaube 570 bis 540 Millionen Jahre ist es her. Da hat die Artenvielfalt schlagartig zugenommen. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, sie haben zwei neue Hypothesen, woran das liegen könnte, dass die Artenvielfalt so hoch gegangen ist. Und zwar einmal Raubtiere, ja? Also Raubtiere, wieder Raubtiere und Provinzialismus. Also die Populationen haben sich sehr stark gegeneinander abgeschottet. Also die haben wenig miteinander interagiert, sodass sie sich dann irgendwann auseinander entwickelt haben.
Das ist klar, ja. Wenn du dich irgendwie abtrennst, dann
genau.
Wickelst du dich auseinander.
Entwickelst dich auseinander. Spezies, ja. Dadurch hast du dann die Artenvielfalt erhöht und du hast dann in diesen Nischen, in denen die existiert haben, frische Raubtiere gehabt, die Population so klein gehalten haben, dass immer genügend Nahrung da war. Dass sie also einfach genug zu essen hatten aus ihrer Umgebung, dass sie sich weiterentwickeln konnten, was auch immer sie damals gegessen haben mögen. Und das andere ist, also das war dann, ist dann lokal, also so hat sich die Artenvielfalt lokal erhöht. Und global hat sie sich dann tatsächlich wieder durch Plattentektonik. Das ist jetzt so eine, ja, also das ist 250 Millionen Jahre vor Pangea, ist schon mal ein Superkontinent auseinandergebrochen. Und der hieß Panotia.
Ja, da gibt die Namen gibt es verschiedene. Also es gibt noch irgendwie Rhodesien und wie heißen denn die anderen noch? Es gibt ein wunderbares Buch, Superkontinent, von Ted Neild heißt das, wo halt wirklich die Geschichte der Superkontinente geschrieben hat. Es gibt also richtig so diesen Wilson-Zyklus, ja, also so zyklisches Superkontinente entstehen. Also so ein Superkontinent bricht auseinander, dann driftet das alles irgendwie rum, dann kommen die irgendwann wieder zusammen, bilden einen neuen Superkontinent und das geht dann immer so weiter. Also es gab jede Menge Superkontinente und die alle wunderbar so mystische Namen haben. Lemuria war mal irgendwie einer, das war diese Landbrücke und so weiter. Also da gibt's, das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich weiß gerade nicht, wer jetzt vor Pangea dran war, welcher Superkontinent.
Keine Ahnung.
Aber irgendwas mit R, glaube ich, gab es. Rovania, Rhodesia.
Rhodesien war ein Land in Afrika.
Ja.
Heute Simbabwe.
Genau. Aber ist auch egal, irgendwie hat er geheißen. Der Superkontinent. Falls die Geschichte schon fertig ist.
Ja, die war kurz. Ja, ich habe nur kurze Nachrichten mitgebracht, weil irgendwie.
Ja, ich hätte noch, also wenn wir schon bei der Vergangenheit der Erde sind, kennst du die Schneeballhypothese?
Die Schneeballhypothese. So Planetenentstehung, ne? Oder was ist das, dass die alles so auf aneinander anhaften und größer werden dadurch?
Ja, könnte man vielleicht sogar
erklären.
Ich weiß gar nicht. Nee, also die Schneeballhypothese besagt, dass in der Vergangenheit der Erde es Phasen gab, wo die komplette Erde vergletschert war. Also wirklich komplett.
Ach so, ich dachte, es ging jetzt darum, ja, okay. Mhm.
Und das haben jetzt Wissenschaftler aus Göttingen untersucht und es war diese Schneeball-Erde-Hypothese ist extrem interessant. Auch da gibt es, mir fallen halt anderen Bücher ein, es gibt ein Buch von Gabrielle Walker, heißt die, glaube ich, über Schneeball-Erde. Und es war bis jetzt immer so ein bisschen umstritten, diese These. Also man hat durchaus brauchbare Belege gefunden, dass es halt in der Erdgeschichte Phasen gab, wo halt wirklich sehr, sehr viel mehr Eis vorhanden war. Aber ob die Erde wirklich komplett, also bis über den Äquator hinweg vergletschert war, das war halt immer, war unklar, ob es wirklich so ist. Also am Anfang, wie die aufgekommen ist, so in den 60er Jahren, glaube ich, rum, so 60er, 70er, 80er Jahre. 80er Jahre war so die Zeit, wo es dann wirklich in den Mainstream reingekommen ist. Da war die wirklich noch sehr umstritten, diese These. Mittlerweile hat sich die ein bisschen mehr durchgesetzt. Aber diese neue Studie von Göttingen, die haben das Eis von Gletschern untersucht, von verschiedenen Gletschern. Und anscheinend, das war auch ziemlich cool, das wusste ich nicht, gibt es sowas wie Paläothermometer. Ja, also es gibt Möglichkeiten, wie du aus Wasser, aus Gestein, aus Alpen herausfinden kannst, welche Temperatur früher geherrscht hat. Und das geht zum Beispiel über Sauerstoffisotope. Ja? Also das haben auch die Göttinger gemacht. Die haben den Unterschied von Sauerstoff 18 und Sauerstoff 16, also die beiden Sauerstoffisotope gemessen, weil natürlich mit der eine hat irgendwie 18 Kernbausteine, der andere 16. Und ist der eine ein bisschen leichter, der andere ein bisschen schwerer. Das heißt, der leichtere verdunstet eher. Das heißt, der Niederschlag enthält eher diesen einen Teil. Die Verdunstung hängt immer wieder von der Temperatur ab. Also wenn man das da irgendwie alles wissenschaftlich auseinanderklopft, dann kann man da ableiten aus diesen Isotopenverhältnissen, wie warm es früher war. Mhm. Das haben die gemacht. Die haben halt von verschiedenen Gletschern aus Russland, aus China und auch aus Gesteinen untersucht. Also das ist ja alles irgendwie auch in den Gletschern. Kannst du wirklich hunderte Millionen Jahre alte Gesteine und auch sehr altes Eis finden und haben halt damit die Temperaturen aus dieser Zeit, wo man dachte, dass so eine Schneeball-Erde-Phase war, rekonstruiert und haben gezeigt, dass zum Beispiel Florida oder in Ägypten es minus 40 Grad gehabt hat.
Oha.
Zu der Zeit, ja, vor 2,4 Milliarden Jahren war das. Ja, oder in China haben sie gefunden, dass vor 700 Millionen Jahren es dort ungefähr so kalt war wie in Grönland. Ja, also es gab anscheinend wirklich Phasen, wo du auch in Gegenden, wo es heute, wie gesagt, halt, die du heute irgendwie, Florida, ja, liegt fast am Äquator, wo es halt da wirklich schweinekalt war, minus 40 Grad, das heißt, heute in der
Arktis. Das stützt die Schneeballhypothese.
Genau, ja. Und das Problem ist halt, es war auch immer klar, unklar, wie das dann wieder wie das dann wieder aufhört. Ja, also normalerweise hast du quasi, wenn es mal eine gewisse Grenze, wenn dann die Vergletscherung eine gewisse Grenze überschritten hat, dann wird so viel Sonnenlicht von den Gletschern reflektiert, dass das Ganze dann quasi so ein Runaway-Effekt, was sagt man da auf Deutsch?
Fluchteffekt? Nee.
Nee, keine Ahnung, es wird halt dann Verstärkung, Rückkopplung vielleicht. Ja, also es wird auf jeden Fall dadurch, dass wenn du irgendwo Eis hast, reflektiert das Eis das Sonnenlicht und es wird kälter. Ja, weil es kälter wird, hast du noch mehr Eis. Mhm. Noch mehr Sonnenlicht reflektiert, wird noch kälter.
Rückkopplungseffekt, ja.
Ja. Und aus welchen Gründen auch immer niedrige CO2-Konzentrationen hast, das hat dann wieder mit dem Wilson-Zyklus zu tun von den Superkontinenten, weil im Gestein dann wieder CO2 gebunden wird, also es hängt alles zusammen. Wenn dann halt irgendwo das CO2 zu wenig ist, dann wird es generell ein bisschen kühler, dann kriegst du mehr Gletscher, durch mehr Gletscher und weniger Sonnenlichtreflektion wird es noch kühler und so weiter und irgendwann gibt es eine kritische Grenze, wo halt dann die Erde komplett einfrieren kann. Und dann musst du warten, bis halt dann durch vulkanische Aktivität wieder so viel CO2 rauskommt in die Atmosphäre, dass sich das Ganze wieder auftaut. Und das ist dann halt schwierig. Also da ist halt dann auch schwierig, wie das Leben so eine Phase der kompletten Vergletscherung überlebt. Anscheinend hat das irgendwie funktioniert. Es gab anscheinend noch ein paar Nischen, wo sich Lebewesen irgendwie noch aufhalten konnten. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also es ist anscheinend wirklich so, dass die Vergangenheit der Erde es mehr als einmal so war, dass wir komplett zugefroren waren. Also wir waren auch nicht immer nur ein blauer Planet, sondern auch ein weißer Planet.
Kannst du mir, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab eine Nachricht, die so rumflog, die ich mal wieder nicht verstanden habe, weil das mit zu viel Physik ist. Dunkle Materie, womöglich doch nicht so dunkel wie gedacht, habe ich im Standard gelesen.
Habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen auf meinen Reisen. Also ich habe jetzt viele Nachrichten, die in den letzten 3 Wochen passiert sind, nur am Rande mitbekommen. Im Prinzip, ich habe jetzt nicht die konkrete Arbeit dazu nicht gelesen. Details kann ich sagen, aber im Prinzip geht es um Folgendes. Also dunkle Materie ist ja nach der aktuellen Hypothese, geht man davon aus, dass dunkle Materie aus Teilchen besteht, also aus Elementar, noch unentdeckten Elementarteilchen, die fast nur per Gravitation miteinander wechselwirken. Mhm. Ja, und nicht über, zum Beispiel jetzt nicht wie die normale Materie auch irgendwie elektromagnetisch wechselwirkt. Ja, also elektromagnetisch wechselwirken heißt, Materie kann Licht aussenden, Materie kann Licht absorbieren. Das heißt, Materie ist sichtbar. Ja, wenn irgendwelche Materie nicht elektromagnetisch wechselwirkt, dann ist sie unsichtbar. Und dann gibt es noch die anderen, wie starke Kernkraft, schwache Kernkraft. Ja, und man geht halt davon aus, dass diese Elementarteilchen der dunklen Materie sehr schwach wechselwirken, abgesehen von der Gravitation. Und diese neue Beobachtung, die man da gemacht hat, und wo ich nicht genau weiß, wie man sie gemacht hat, die scheint darauf hinzudeuten, dass es da eben doch noch mehr Wechselwirkung von dunkler Materie geben könnte, als man bisher angenommen hat. Das heißt, dass eben die Wechselwirkung nicht nur rein gravitativ ist, sondern dass da noch irgendwie andere Dinge ablaufen können, wodurch man sie eben auch mit anderen Methoden nachweisen und registrieren kann, als nur rein über ihre gravitative Wirkung. Weil bis jetzt haben wir die dunkle Materie immer nur über ihre Gravitationswirkung gesehen, unter Anführungszeichen. Also wir haben gesehen, da ist Materie, die übt Gravitationskraft aus, aber die Materie selbst haben wir nicht gesehen, weil sie eben so gut wie nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Und wenn das wird auch so bleiben, weil sonst, wenn sie wirklich stark elektromagnetisch wechselwirkt wie normale Materie, dann hätten wir die schon längst überall gesehen. Aber anscheinend gibt es bestimmte Prozesse, bei denen da noch eine andere Wechselwirkung stattfindet. Aber um da jetzt was Genaues drüber zu sagen, hätte ich die Nachricht auch genauer lesen müssen.
Also das ist bestimmt alles auf Quantenebene, ne? Alles Quantentheorie.
Naja, nicht Quantentheorie, es geht halt im Prinzip, das Ding ist also das, was die gemacht haben, diese Arbeit, das waren wirklich astronomische Beobachtungen. Das heißt, die haben halt da, vermutlich werden sie wieder mit Gravitationslinsen
so machen. Haben sie ja, das Wort habe ich da drin gelesen in dieser Meldung, ja. Also das mit den Quanten sollte auch eher ein Scherz sein, weil damit lässt sich ja alles erklären.
Nee, also die Gravitationslinsen, mit denen kannst du halt irgendwie rauskriegen, wo sich Materie befindet. Mhm. egal ob du sie siehst oder nicht. Und da kannst du dann irgendwie so kartieren, wo Materie sich aufhält. Und dann kann man da noch irgendwie, keine Ahnung, man kann dann mit Röntgenteleskopen noch messen, wo sich irgendwie heißes Gas befindet, mit optischer Beobachtung, wo sich normale leuchtende Materie befindet und so weiter. Und so kannst du dann irgendwie schauen, wie viel Materie ist da insgesamt, wie viel Materie leuchtet, wie viel Materie ist irgendwie als Gas vorliegen und kannst da jede Menge Sachen ableiten. Und anscheinend haben die da auch noch ich weiß jetzt nicht in welchem Wellenlängenbereich, aber irgendwo haben die anscheinend noch irgendwas anderes beobachtet, was sie eben auf eine bisher nicht berücksichtigte Wechselwirkung von dunkler Materie zurückgeführt haben. Wie man das dann Ganze quasi auf Quantenebene erklärt, da müsste man die Physiker fragen, weil da hängt es davon ab, welches hypothetische Teilchenmodell man da drunter setzt. Ja, also das ist halt quasi, was die dunkle Materie angeht, haben wir Beobachtungen und es gibt jede Menge teilchenphysikalische Hypothesen, wo die Teilchenphysiker sich überlegen, welche Teilchen könnten denn genau die Eigenschaften haben, die diese Beobachtungen erklären. Und die aktuelle ist halt, oder die bis jetzt aktuelle war halt dieses WIMP-Modell, diese Weakly Interactive Massive Particles, die dann eben auch mit der Supersymmetrie wieder zu tun haben. Also es gibt aus ganz komplett anderen Gründen entwickelte physikalische Hypothese in der Teilchenphysik, ist halt die Supersymmetrie, die vorhersagt, dass es noch jede Menge noch unbekannte Teilchen gibt, nach denen auch am LHC gesucht wird. Ja. Und eines dieser supersymmetrischen Teilchen hat eben zufällig genau die Eigenschaften, die eine dunkle Materie haben müsste, was von den meisten Astronomen und Physikern auch zumindest als Hinweis angesehen wird, dass halt an dieser Supersymmetrie doch was dran sein könnte. Weil wenn du irgendwie eine Theorie hast, die aus komplett anderen Gründen entwickelt wird und dann aber etwas erklärt, was ein ganz anderes Thema ist, dann ist es immer etwas, was darauf hindeutet, dass da vielleicht näher dran sein könnte. Aber wie gesagt, im Hypothesen aufstellen sind die Teilchenphysiker eben wunderbar. Also die können irgendwie, sobald irgendwo irgendwas beobachtet wird, gibt es meistens irgendwie 100 neue Theoretiker-Papers, die das alles gleich wieder mit neuen Teilchenvorhersagen erklären. Und was dann wirklich rauskommt, das müssen dann konkrete Messungen zeigen. Also es hoffen halt alle, dass der LHC in den nächsten Jahren dann entweder neue Teilchen findet oder die Supersymmetrie findet oder irgendwas komplett Neues findet, womit wir endlich mal ein bisschen Ordnung in den ganzen Teilchenkram reinkriegen und dann auch irgendwie verstehen, wie das mit der dunklen Materie ist. Aber da muss man noch auf bessere Messungen warten.
Halten wir uns an die Sachen, die ich auch verstehe. Eine Boulevardmeldung hätte ich hier mitgebracht. Mhm. Ja. Es ist ein Notizbuch von Alan Turing versteigert worden, also der Krypto-Turing, der dann gedisst wurde, also der praktisch den Zweiten Weltkrieg verkürzt hat, weil er die Enigma geknackt hat, danach dem Krieg gedisst worden ist, weil er schwul ist und sich das Leben genommen hat, nachdem sie ihn kastriert haben, was man sich echt mal vorstellen muss. Ja, vor allem eigentlich einer der größten Helden wahrscheinlich des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, hat sich das Leben genommen, weil er nicht lieben durfte, wen er wollte.
Das Ding war ja auch noch, dass das quasi war ja alles geheim und das wusste auch keiner, was der gemacht hat. Das war dann erst irgendwie, keine Ahnung, in den 90er Jahren oder sowas, wo das rauskam, dass man wusste, was der eigentlich geleistet hat. Das heißt, stell dir vor, du bist irgendwie ein Held und darfst nicht, irgendwie keiner weiß, dass du irgendwie, keiner weiß, was du getan hast und alle halten dich in den Arsch.
2013 wurde er posthum von Elisabeth II. Begnadigt. Jedenfalls gibt es irgendwie ein Manuskript von ihm, das größte zusammenhängende Papierstück, das es überhaupt nur von Alan Turing gibt, 56 Seiten lang. $1,025 Millionen hat das Ding gebracht.
Das ist ja,
also fast 1 Million Euro. Da frage ich mich immer, wer gibt so viel Geld aus?
Ja, keine Ahnung. Irgendwer, der ein Fan von Turing ist. Oder weiß ich nicht.
Ich finde das wirklich immer völlig faszinierend, weil das ist so, was macht derjenige damit? Also erstmal, wo hat er dieses viele Geld her? Weil das muss man ja wirklich in einem Maße zu viel haben, dieses Geld, dass man es für irgendeine olle Handschrift ausgeben kann. Und was macht er dann damit? Sitzt der da und liest sich das durch? Und
ja, keine Ahnung. Was machst du mit einem Gemälde von Picasso oder sonst irgendwas? Das hängst du an die Wand.
Ja. Naja, aber das hängst du wenigstens an die Wand, aber das ist halt einfach so ein Notizbuch.
Das kannst du auch an die Wand hängen.
Wer weiß, was da drin steht. Drei Eier, Tomaten, irgendwie sowas.
Ja, weil wir gerade bei Handschriften sind, wir Alten. Was würdest du mit Lauch, Knoblauch, Wein und Ochsengalle anstellen?
Ein Antibiotikum brauen.
Ach, geh.
Ja. Das habe ich auch gefunden und dachte auch, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch hier wieder, das ist wieder so Regividerm, weißt du? Oh, wir haben in der Garage ein Medikament gegen Krebs gefunden. Mhm. Aber denkst du, ne?
Ja, ne, ich finde das jetzt gar nicht mal so unplausibel. Also,
als ich dann über die Überschrift hinausgelesen hatte, dachte ich auch, oh, da ist was dran.
Ja, also es war von der Uni Nottingham, waren das. Ich fand ja auch hier die Einleitung hier so schön von dem Artikel, dass halt irgendwie eine Mikrobiologin und eine Philologin für Angelsächsisch kamen gemeinsam auf die Idee. Wie kommen die gemeinsam auf die Idee? Also es ist ja so ein, weil normalerweise haben irgendwie Mikrobiologen mit Angelsächsisch-Philologinnen wenig zu tun.
Ja, aber also sie sitzen dann gerade beim Bier und haben eine Idee.
Genau, das finde ich immer schön, weil dann wirklich so wirklich so aus extrem komplett unterschiedlichen Feldern was Sinnvolles rauskommt. Also die haben quasi halt so einen alten mittelalterlichen Text aus Balds Leech Book, also anscheinend irgendwie das ein Buch über wie heißen Leeches, sind die Blutegel, ja, also aus Balds Blutegel Buch haben sie ein Mittel gegen entzündete Wimpernfollikel nachgekocht, was eben Lauch, Knoblauch, Wein, Ochsengalle in einem Messekessel sein soll. Und haben das irgendwie möglichst probiert, möglichst originalgetreu nachzukochen, also irgendwie auch mit alten Sorten von Lauch und Knoblauch und so weiter. Nur
Messingkessel haben sie nicht gekriegt, weil sie den nicht steril bekommen haben.
Genau. Also haben die dann irgendwie einfach ein Messingstück mit reingeschmissen und haben das irgendwie gekocht und dann festgestellt, dass die Brühe, die da rauskam, tatsächlich steril war. Das heißt, irgendwie anscheinend alle Bakterien abgetötet haben und wissen aber auch nicht genau, warum das so ist. Ja, also es gab irgendwie Tests, wo man damit irgendwelche, diese MRSA-Krankenhauskeim
multiresistenten Erreger.
Ja,
habe ich hier als Plüschfigur übrigens. Ja, dann sehr schön mit so einem Superman-Cape, weil ist ja Superbug.
Genau, dann halt den von Ochsengalle fern. Und haben wir festgestellt, dass tatsächlich, also es waren, glaube ich, Tierversuche an Ratten, die sie gemacht haben, haben festgestellt, dass tatsächlich 90% der Keime verschwunden sind, genauso viel wie bei den normalen Mitteln, die da normalerweise verschrieben werden, ging das. Aber sie wissen halt auch nicht, warum das so ist. Es gab auch noch keine Versuche an Menschen, soweit ich weiß. Das heißt, solange man noch nicht weiß, warum das so wirkt und ob es wirklich auch bei Menschen wirkt und wie die Nebenwirkungen sind und so weiter, ist es halt auch nicht, es wird noch nicht irgendwo tatsächlich eingesetzt. Aber anscheinend hat dieses Blutegelbuch tatsächlich irgendwas Brauchbares enthalten aus der damaligen Zeit.
Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Esoteriker, die mit dem Wissen der Alten argumentieren, ne? Also das, ja. Das ist jetzt wieder das Pars pro Toto, aus dem die dann ableiten werden, dass alles, was jemals irgendjemand gesagt hat, was irgendwie heilsam wäre, auch heilsam sein muss.
Das sind so die Sachen, wo ich immer denke, so, ach Mist. Halt, aber ja,
Mist, hätten wir es doch nicht gefunden.
Ja gut, man, die Chance besteht halt immer, aber das im Prinzip, ob das jetzt richtig wäre oder nicht, die würden das ja genauso behaupten, wenn sich da rausstellen würde, dass es nicht funktioniert. Das ist dann die selektive Wahrnehmung. Wird halt irgendwie, dass es irgendwie vermutlich irgendwie schon Dutzende, Hunderte Experimente gab, die gezeigt haben, dass irgendwelche alten Rezepte kompletter Unsinn sind, das wird dann sowieso ausgeblendet. Also insofern ist die selektive Wahrnehmung halt in der Hinsicht, ich glaube, dass ob die das jetzt rausgefunden hätten oder nicht rausgefunden hätten, hätte, glaube ich, für das Selbstverständnis der Pseudomediziner keine große Rolle gespielt.
Australische Wissenschaftler haben festgestellt, dass heterosexuelle Männer attraktive Männer attraktiver finden als attraktive Frauen.
Warte mal, was heterosexuelle also, Männer?
Heterosexuelle Männer, okay, attraktiver, aber ich weiß nicht, ob es um Attraktivität geht, aber ich fand das klang ganz lustig gerade. Heterosexuelle Männer reagieren stärker auf gut aussehende Männer, als sie auf gut aussehende Frauen reagieren.
Wie misst man sowas?
Sie haben den Probanden, die waren in so einer Wettsituation, sollten Geld einsetzen am was weiß ich, was sie gespielt haben, Roulette oder weiß der Geier was, und haben der einen Gruppe Bilder von attraktiven Männern gezeigt und der anderen Gruppe Bilder von attraktiven Frauen. Und diejenigen, die Bilder von attraktiven Männern gesehen haben, waren durch die Bank risikofreudiger beim Wetteinsatz. Aber sie sind ein Stück weiter rausgegangen. Interpretation ist, Zitat, eine subjektiv erlebte Unterlegenheit zu kompensieren und sich für Frauen auf anderem Wege attraktiver zu machen.
Aber
nämlich durch erhöhte Risikofreude.
Aber ob jetzt, das
nicht durch erhöhte Risikofreude, siehst du, wir müssen immer weiterlesen, sondern durch mehr Geld, so.
Also das finde ich jetzt ein bisschen zweifelhaft, das ist bei mir jetzt quasi,
immer wenn ich versuche, wissenschaftliches bringe.
Ja, also ich kann nachvollziehen, dass man quasi sich als heterosexueller Mann beim Anblick attraktiver Männer unterlegen fühlen kann.
Genau, also musst du irgendein anderes Feld haben, auf dem du wieder überlegen bist, damit du auch eine von einem Weibchen abbekommst.
Ja, aber schon klar, aber ich fühle mich also unterlegen, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich den attraktiv finden muss. Also man kann sich aus verschiedenen anderen Gründen unterlegen fühlen. Oder ist ich überlege gerade, ob
ja, diese Sie haben Bilder von Models genommen, also Leute, also von Leuten, die als allgemein oder die von der Allgemeinheit als attraktiv angesehen werden. Ich denke mal, dass der Effekt dann schon funktioniert, dass wenn du jemanden siehst, von dem du weißt, der gilt als attraktiv. Also auf Markus Schenkenberg stehen sie halt alle.
Gab es dann auch eine Kontrollgruppe? Ich meine, oder könnte mir auch vorstellen, dass man sich generell irgendwie als Mann unterlegen oder zumindest in einer Konkurrenzsituation bezüglich anderen Männern sieht. Also egal, ob der jetzt irgendwie gut aussieht oder nicht gut aussieht. Ich denke, da ist ein anderer Mann, da muss ich mir jetzt anstrengen, dass ich die Frau kriege. Mhm. Ja? Also wenn die jetzt quasi nur Models genommen haben, wäre es interessant zu wissen, ob die halt quasi einfach ganz normal irgendwelche Typen von der Straße oder sowas irgendwie fotografiert haben und die dann gezeigt haben und ob das dann quasi keinen Effekt gab da.
Die Kontrollgruppe waren übrigens Frauen, ne? Sie haben dasselbe Spiel mit Frauen gemacht und die haben kein auffälliges Verhalten gezeigt. Okay. Weder wenn sie Frauen noch wenn sie Männer gesehen haben.
Okay, gut. Das sagt jetzt aber dann auch nur unbedingt, was ist denn da. Ich glaube, um das wirklich aussagen zu können, bräuchte man auch bei den Männern noch eine eigene Kontrollgruppe, weil sonst hat man wieder den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also, ja,
Sozial. Ein bisschen leicht gemacht mal wieder. Das kennen wir ja. Ich habe was Schönes gefunden, und zwar ist einfach nur eine Überschrift aus einer Pressemeldung des Zentrums für Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen, hat eine Pressemeldung rausgegeben. Mit der Überschrift finde ich total großartig. Die muss ein bisschen sacken, habe ich festgestellt. Ich habe die schon ein paar Mal ausprobiert. Sozialkompetenz per Fernstudium ausbauen.
Okay. Ja, das klingt ein bisschen paradox.
Genau. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe mir nur die Überschrift aufgeschrieben. Ich fand das sehr lustig.
Ich werde Zeit.
Ja, gehen Sie doch mal raus zu Ihnen. Gehen Sie doch mal raus und lernen Sie Leute. Nee, ich muss studieren.
Ich werde seit Wochen von irgendeiner Fernuni zugespammt per Post. Ich habe nämlich einmal, das habe ich für irgendwas, für einen Artikel recherchiert.
Mach doch mal auf, vielleicht bieten sie dir eine Professur an.
Nee, ich habe da irgendwann recherchiert für einen Artikel, da ging es um weil die wissen, so Astrologie-Ausbildung, ja, also was dort irgendwie, da gibt es da irgendwie so eine Fernschule, wo du halt eben einen Astrologiekurs machen kannst. Ich glaube, irgendwie Fernschule Hamburg oder sowas, wo du dann ein diplomierter Astrologe oder sonst was bist. Cool. Und um da irgendwelche Informationen zu bekommen über diese Studien, also was kostet das, wie lange dauert das, musst du da immer deine Adresse angeben. Mhm. Ja, also die wollen halt immer deine Daten haben, damit sie dich dann anscheinend zuspammen können danach. Das heißt, selbst wenn du auf der Homepage das angucken willst, musst du dann deine Daten angeben. Und das habe ich dann irgendwie gemacht, weil ich halt auch wissen wollte aus Recherchegründen, was ich da halt irgendwie, haben wir dann irgendwie so ein Programm zugeschickt, der wollte halt das ganze Programm sinfonieren. Und jetzt kriege ich echt irgendwie sicherlich irgendwie alle zwei Wochen irgendwie ein neues Brief. Hier, ja, und das Studium, für das Sie sich interessiert haben, das können Sie sich immer noch einschreiben und bitte jetzt, weil nächste Woche wird es teurer. Und hier haben wir noch, was Sie interessieren könnte. Also ich kriege da jetzt ständig irgendwie, die sind da wirklich anscheinend sehr aggressiv bei der Studentenwerbung.
Das ist, vielleicht gehören die zu Havesco, diesem Weinverband, der einem ja auch immer, wenn du einmal bei denen in der Datenbank bist, gehst du da nie wieder raus. Ich habe bei denen einmal 6 Flaschen Wein bestellt vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 5 oder so. Und seitdem schicken die mir fast wöchentlich irgendwelche Prospekte und sonst was. Ich weiß auch nicht. Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass das was nutzt, ehrlich
gesagt. Wollte ich gerade sagen. Also andererseits, wenn es nutzen würde, würden sie es nicht machen. Aber ja, vielleicht machen sie es einfach nur, weil sie denken, sie müssen es machen.
Das kann auch sein, genau.
Das ist also einfach. Die ganze PR-Geschichte hat sich mir nie wirklich erschlossen.
Einfach bekloppt herumsitzen. Wichtige Durchsage an alle Zwillingspärchen. Ihr könnt jetzt nicht mehr für eure Geschwister in den Knast gehen, indem ihr behauptet, ihr hättet eine Straftat begangen. Denn mittlerweile sind wir in der Lage, mit einem relativ schnellen Test eineiige Zwillinge voneinander zu unterscheiden. Also das kannst du mit einer DNA-Analyse machen, aber da musst du sehr, sehr in die Tiefe gehen, um das hinzukriegen, was lange dauert und teuer ist. Und das hat halt kein kleines forensisches Labor irgendwo auf dem Dorf, wo einer umgebracht worden ist. Und jetzt haben, ich weiß es gar nicht, was für ein Land das ist, wo die University of Huddersfield liegt. Das klingt ein bisschen britisch. Die Wissenschaft jedenfalls hat festgestellt, wie man schnell eineiige Zwillinge voneinander unterscheiden kann, also auf DNA-Basis. Und zwar durch Methylierung. Methylierung ist, wenn sich an DNA-Strang so Zeugs anlagert, was das Ablesen der DNA verhindert. Praktisch ein Gen ausschaltet. So, und wie die Methylierung vonstatten geht, wie umfangreich die ist und an welchen Stellen, hauptsächlich wie umfangreich die ist, das entscheidet sich nicht im Genom selbst, sondern durch Umwelteinflüsse. So. Und was die Wissenschaftler machen ist, die gehen hin und erhitzen, was erhitzen sie? Nicht
Zwillinge.
Scheiße, nee, bitte? Nee, genau, die Zwillinge. Erhitzen Zwillinge. Nee, die erhitzen die DNA so lange, ich muss das ablesen, bis sich die Einzelstränge der DNA-Doppelhelix voneinander lösen. Das nennt man Aufschmelzen. Wenn eine DNA-Sequenz stärker methyliert ist als die andere, dann werden sich die Schmelztemperaturen bei der Probe unterscheiden, erklärt dieser Wissenschaftler. Und den Unterschied kann man messen und das, sagt er, ist der Unterschied zwischen zwei eineiigen Zwillingen. Und das ist dann halt ein möglicher Schnelltest, um eineiige Zwillinge voneinander zu unterscheiden, wozu auch immer man das braucht, wahrscheinlich in der Forensik.
Ja, ich habe keine Zwillinge, keinen Zwilling, also insofern habe ich das Problem nicht, dass ich
eineiige irgendwie... kenne ich auch nicht, zweieiige kenne ich, aber eineiige?
Ich überlege, kenne ich überhaupt Zwillinge persönlich?
Ich kenne sowieso niemanden, weil ich meine Sozialkompetenz per Fernstudium ausgebaut habe.
Nee, ich kenne keine Zwillinge. Ja, falls Zwillinge zuhören, sag mal Bescheid.
Ja, genau. Ja, stimmt. Dann machen wir mal Zwillingsstudien.
Genau. Ja, reden wir lieber über Atommüll.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja. Oder reden wir zuerst über Raumfahrt, ja. Ein Problem.
Ja, auch kommt, eine gute Idee.
Kommt alles zusammen. Okay. Also es hat bald alles miteinander zu tun. Ein Problem, was ja damals bei der Rosetta-Mission mich viele Menschen gefragt haben, war, warum hat das Ding einen Solarantrieb, wenn es dann irgendwie nur eine Stunde durchhält auf der Oberfläche also diese viele Landesonde, wenn die da irgendwie nur eine Stunde durchhält, hat man auch irgendwie einen Nuklearantrieb eingebaut, dann wird das Ganze viel länger halten und man kann viel mehr Untersuchungen machen. Das ist eben etwas, was bei den Raummissionen, besonders wenn sie sehr weit weggehen, halt immer ein Problem ist. Wo kriegst du deine Energie her? Du kannst normalerweise, so wie Hubble hat Solarpanels, alle Satelliten in der Erdumlaufbahn, kannst du wunderbar mit Solarenergie betreiben, auch wenn du noch mit zum Mars fliegst, kommst du mit Solarenergie gut klar.
Ja, aber so eine Nuklearbatterie ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, ne?
Genau, also die brauchst du dann, wenn du zum Beispiel wie was New Horizon, die Sonde, die gerade in der Nähe von Pluto unterwegs ist, die hat eben so eine Radionuklidbatterie, die halt dann entsprechend lange Energie bereitstellen kann. Und die funktionieren so, dass da ist meistens Plutonium 238 drin. Das zerfällt halt langsam vor sich hin.
Macht dabei Wärme?
Wärme, und die treibt die Batterie an, genau. Hat so eine Halbwertszeit von 88 Jahren ungefähr, glaube ich, und kann da halt wirklich, die hält halt so eine typische Batterie, gibt halt Energie für ein Jahrhundert ungefähr ab. Das Problem ist, wenn man jetzt von diversen anderen Aspekten absieht, wie irgendwie was passiert, wenn die Raumsonde beim Start irgendwie die Rakete explodiert und sich der Krempel in der Atmosphäre verteilt und so weiter, wenn man von dem Problem mal absieht. Das Problem ist, dass Plutonium 238 alle ist.
Ja, also wie alle.
Ja, das Plutonium 238 liegt nicht einfach irgendwo rum. Das heißt, du brauchst
zuerst mal. Das fällt ja auch und es hat eine relativ geringe Halbwertszeit.
Genau, das heißt, du brauchst zuerst mal Neptunium 237, damit Plutonium 238 draus werden kann. Ja, und dann brauchst du einen Reaktor, der das Ganze dann irgendwie herstellt und so weiter. Das heißt, du musst Plutonium 238 musst du herstellen. Mhm. Und die Technik, um dich herzustellen, ist halt nicht so simpel. Das heißt, deshalb brauchst du irgendwie entsprechende Nukleartechnik. Die haben halt nicht alle. Und das haben halt in den letzten Jahrzehnten, wie halt auch noch Raumfahrt noch aktiver war, hat man halt auch sehr viel von diesem Plutonium 238 hergestellt. Und jetzt ist es zu Ende. Und Europa hat zum Beispiel überhaupt keins mehr. Ja? Darum hat auch die ESA auch nichts mehr eingebaut in Rosetta. Also auch aus anderen Gründen nicht. Aber die hätten das radioaktive Material nicht gehabt für die Batterie. Und irgendwie, das kann man auch nicht so einfach mal irgendwo ankaufen nebenan. Weil die anderen Raumfahrtnationen, die wollen das auch selbst behalten, weil die brauchen es ja selber. Das heißt also, und es dauert auch lange, bis sowas hergestellt ist. Ja, also das geht jetzt nicht, dass man mir sagt, okay, dann machen wir halt noch ein bisschen, dann haben wir nächste Woche was. Mhm. Und es dauert, also das ist Plutonium 238 ist alle und es dauert lange, das herzustellen. In den USA ist man gerade wieder dabei, ein bisschen was zu machen. In Europa hat man jetzt, das ist der Artikel, von dem ich jetzt rede, hier von der Planetary Society, wurde das schön erklärt. In Europa ist man jetzt dabei, nicht mit Plutonium zu arbeiten, weil das eben so kompliziert zum Herstellen ist und auch sehr teuer ist, sondern man will Americium 241 verwenden. Ja, also Americium ist auch so ein radioaktives Element. Das hat man in Rauchdetektoren hat man das früher verwendet. Also in ganz, ganz geringen Mengen. Weil halt irgendwie, wenn halt der Rauch dann irgendwie die radioaktive Strahlung blockiert, dann schlägt das ganze Ding aus. Das kannst du auch verwenden. Also es hat eine Halbwertszeit von ein bisschen länger, ich glaube 430 Jahren oder so ist um den Dreh rum. Ist daher ein bisschen weniger Energie, aber halt dafür länger.
Wirkungsgrad und, ist mies, glaube ich, ne?
Ja, aber man kann es auf jeden Fall verwenden für Radionuklidbatterien. Und das Problem ist also, das Americium-241 liegt auch nicht einfach irgendwo rum, aber du kriegst es aus Plutonium-241. Das ist wieder ein anderes Plutonium. Und zwar Plutonium, das entsteht, wenn du Nukleartreibstoff, also Nuklearbrennstäbe und so weiter wiederverwertest. Und nicht wiederverwertest, sondern halt irgendwie so halt...
Wiederaufbereitest,
genau. Und da kommt halt, bleibt halt jede Menge radioaktiver Müll übrig. Und ein Teil in diesem Müll ist eben Plutonium-241 drin. Und das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 14 Jahren zu Americium-241. Und bis jetzt hat man halt, und da kriegt man halt irgendwie sehr reines 241 raus. Ja, und aus diesem Müll. Bis jetzt hat man halt den Müll einfach irgendwo... irgendwo, wo man aufbewahrt, wo man halt gedacht hat, dass man den Müll gut aufbewahren kann. Und jetzt ist man drauf gekommen, dass man aus diesem Nuklearmüll doch noch irgendwie eben dieses Americium-241 rausholen könnte und als wesentlich billigere Quelle für Radionuklidbatterien verwenden kann als dieses Plutonium-Dingens. Und das ist jetzt etwas, was in der EU gerade diskutiert wird, getestet wird, wie man halt, ob man halt aus diesem Nuklearmüll noch halbwegs brauchbaren Aufwand dieses Americium-241 rauskriegen kann. Was ich eine interessante Idee finde, denn ich bin ja der Überzeugung, dass generell ist Müll eigentlich selten wirklich Müll.
Ja.
Also irgendwann kommst du immer drauf, dass du
damit noch was machen kann, genau.
Genau, also theoretisch, es gibt diese ganze Recycling-Geschichte, ja, das ist ja eigentlich mittlerweile eine Riesenindustrie. Mhm. Das hat wirklich teilweise, ich glaube, irgendwie, welches Land war das? Schweden oder Norwegen? Einer von beiden, die müssen tatsächlich Müll ankaufen. Die haben wirklich ihr komplettes Recycling-System so umgestellt, dass sie halt fast allen ihren Müll recyceln und das, was übrig bleibt, dann eben noch verbrennen, da irgendwie Energie noch rausgewinnen und so weiter. Und die haben jetzt echt, die haben eigentlich kein Müll mehr für ihre Verbrennungswerke, wo sie Energie rauskriegen. Das heißt, die müssen anderswo Müll einkaufen, damit sie dann ihre...
Das ist schon ziemlich absurd, ne? Dafür bezahlen, dass man Müll bekommt.
Ja, und genauso ist es beim radioaktiven Müll. Also diese ganze, was da immer heißt, diese Endlagerung und so weiter, ich glaube...
Ist doch...
Abgesehen davon, dass es vermutlich schwierig bis unmöglich ist, obwohl
es wird aus politischen Gründen unmöglich sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mir hat eine Geologin, die mit sowas auch tatsächlich forscht, gesagt, eine ergebnisoffene Endlagerdebatte in der Bundesrepublik Deutschland muss zwangsläufig dazu führen, dass wir nur über zwei Bundesländer nachdenken, und zwar Bayern und Baden-Württemberg.
Ja.
Nur in Bayern und Baden-Württemberg haben wir geologische Formationen, die so sicher sind, dass wir ein Endlager bauen könnten.
Mhm.
Und die werden das nicht wollen, ganz einfach.
Ja.
Das wollen die Reichen. Sowas wollen die Reichen nicht vor ihrer Haustür haben.
Also von politischen Dingen mal abgesehen, wäre es vermutlich theoretisch sogar möglich, so ein Zeug irgendwie endzulagern. Mhm. Aber ich glaube eigentlich wirklich, dass radioaktiver Müll nicht endgelagert werden muss. Ich glaube, wir werden irgendwann
draufkommen, dass wir
mit dem Zeug noch was anstellen können.
Das können wir ja. Also es gibt zumindest die Theorie ist fertig, das Zeug weiter zu zerstrahlen in Reaktoren. Ja. Dabei weiter Energie zu gewinnen und das Volumen des Atommülls einfach immer weiter einzudampfen, sodass dann hinterher nicht mehr tonnenweise, sondern vielleicht nur noch kiloweise Zeug übrig ist.
Ja, das ist Rubiator Transmutation.
Transmutation, genau.
Ja.
Das Problem ist halt, dass wir keinen Reaktor haben, in dem wir es ausprobieren können. Und du kannst so ein Ding nicht bauen heutzutage.
Ja,
die öffentliche Meinung, wenn du sagst, wir bauen da jetzt mal einen Reaktor hin und probieren das mal, das kriegst du nicht durch. Das kannst du vergessen. Ja.
Es war, wo war das? Ich glaube, an der Uni Dresden vor ein paar Jahren, wo die Grünen gefordert haben, dass auch sämtliche Professorenstellen und Forschung zu Kernenergie eingestellt werden soll.
Das ist ja nun Blödsinn. Also ich meine,
ja, das ist vor allem selbst wenn wir irgendwie von heute auf morgen alle Atomkraftwerke irgendwie abschalten in Deutschland, dann hast du immer noch, du brauchst zum Beispiel immer noch Leute irgendwie, die keine Ahnung für die UNO Inspektoren sind, im Iran nachgucken, was da getrieben wird und so weiter.
Die ganze Radiomedizin, das ist ja nicht, da wollen wir ja auch nicht drauf verzichten. Wir werden ja bekloppt. Wirklich?
Genau, du hast ja doch irgendwie, hast ja auch noch medizinische Reaktoren und so weiter alles. Ja. Aber das ist halt das Problem. Sag irgendwo Atom, sag irgendwo Radioaktivität und alle sind sofort hysterisch. Das ist irgendwie eine Diskussion, die man nicht rationell führen kann anscheinend.
Anscheinend nicht. Ich bin da auch immer wieder sehr, sehr irritiert von. Ich sag ja immer, ich hab wirklich überhaupt kein Problem damit, Atomkraftwerke abzuschalten und Nein, ich Strom nicht aus regenerativen Energien zu ziehen. Das finde ich die coolste Idee, die wir jemals hatten wahrscheinlich. Also ja, Krankenversicherung, also solidarische Krankenversicherung und regenerative Energien sind wahrscheinlich die beiden größten zivilisatorischen Schritte, die ich mir vorstellen kann. Aber was mich immer so ein bisschen irritiert oder was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Atomkraftwerksdebatte ist, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass das Ding nicht zu Ende diskutiert ist.
Ja.
Also ich verstehe von diesem ganzen Radioaktivität und Physik und bla, ich verstehe da überhaupt nichts von. Aber es ist so ein ganz diffuses Gefühl, dass ich denke, nee, es kann eigentlich nicht sein, dass das so gefährlich ist, wie behauptet wird, weil dazu ist bisher viel zu wenig Schlimmes passiert. Also es ist genug Schlimmes passiert, aber wiederum viel zu wenig, als dass ich sagen würde,
Es ist auf die falsche Art passiert, ja. Also wenn du dir anschaust, nimm Autos, ja. Wie viele Menschen sterben durch Autos auf der Welt ständig, jeden Tag? Wie viel Leid ist durch Autos über die Menschheit gebracht worden? Auch wie viele, natürlich auch jede Menge gute Sachen, Fortschritt, zivilisatorischer. Aber die wesentlich mehr Tote sind im Straßenverkehr gestorben. Nee, Lebende sind gestorben, waren danach tot.
Es gibt sogar Rechnungen, also Beispielrechnungen, die sagen, dass mehr Menschen durch Kohleverstromung ums Leben kommen als durch Atomkraftwerke.
Ja, also wie gesagt, das ist halt ein
Wobei die potenzielle Gefahr ist natürlich ungleich größer beim Atomkraftwerk. Ja. Das ist ganz klar. Aber es ist halt auch, finde ich, die diskutiert werden muss. Also eigentlich müsste man, wenn man das Ganze mal so ein bisschen für Doofe diskutieren will, müsste man nicht sagen, wie können wir verhindern, dass die Dinger explodieren, sondern wir müssten sagen, wo bauen wir sie denn hin, damit, wenn sie explodieren, der geringstmögliche Schaden entsteht. Das wäre, finde ich, eine intellektuell viel redlichere Diskussion.
Genau, es gibt halt sehr, sehr viele Dinge auf dieser Welt, die gefährlich sind und die wir dann entsprechend umgehen müssen mit den Gefahren. Das Problem ist halt, dass wir es halt eben nicht rational tun. Die Gefahren halt vom Auto, die sind uns schon scheißegal. Jedes Mal, wenn wir uns ein Auto setzen, haben wir ein gewisses, nicht unbeträchtliches Risiko zu sterben. Ja. Aber das ist uns in dem Fall egal. Aber von einem Atomkraftwerk, wo halt das Risiko vielleicht viel geringer ist, da betrachten wir die ganze Sache dann eben wesentlich hysterischer. Und ich habe das auch in Diskussionen schon oft festgestellt. Also es reicht auch nicht zu sagen, wie du gerade gesagt hast, ich bin voll für den Einsatz und Ausbau regenerativer Energien. Ich bin auch dafür, die Atomenergie einzuschränken und die Atomkraftwerke einzustellen. Das ist auch meine Meinung, ja. Also die habe ich auch oft schon so gesagt, aber es reicht halt nicht. Du musst halt, zumindest wenn du in gewissen Gruppen oder in gewissen Szenen diskutierst, musst du halt nicht nur gegen Atomenergie sein, sondern auch noch aus den richtigen, unter Anführungszeichen, Gründen und entsprechend hysterisch genug, ja. Und übrigens, in den Kommentaren werden sich jetzt jede Menge Leute beschweren, dass wir andauernd Atomkraftwerk haben, Kernkraftwerk übrigens.
Ja, aber da bin ich, also das ist mir egal. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt, ich wollte noch eins sagen, was ich total wichtig fand, aber offensichtlich war es dann auch so. Also war auch was mit Atomkraftwerken, ich weiß es nicht mehr. Letzte Meldung, dann habe ich keine mehr.
Ich habe auch noch eine schöne letzte Meldung dann für den Schluss.
Also wenn du mehrere hast, können wir auch noch mehr. Also
ich habe, glaube ich, auch nur noch eine.
Wie heißt das Ding? Der World Happiness Report. Ist erschienen. World Happiness Report 2015, die UNO hat den Auftrag gegeben.
Sind wir happy?
Bitte?
Sind wir happy?
Wir sind happy, Herr Freistetter, wir sind happy. 158 Länder haben sie Menschen nach ihrer Zufriedenheit und ihrem Glück befragt. Dazu Daten zum Alter, Geschlecht, Einkommen, Lebenssituation, Lebenserwartung, wirtschaftliche und politische Situation im betreffenden Land. Und haben damit geguckt, nicht nur, wo sind die Leute glücklich, wo sind sie unglücklich, sondern warum sind sie glücklich, warum sind sie unglücklich. Also haben diese Dimensionen, wo habe ich es denn, ein bisschen weiter runter. Das ist eine ganz sehr interessante Studie, auch sehr, sehr gut verständlich geschrieben übrigens und frei als PDF zu kriegen, weil hat ja die UNO bezahlt. Sie haben halt geguckt, was macht Glück aus und haben Schlüsselfaktoren definiert. Das Pro-Kopf-Einkommen, die Lebenserwartung, die Abwesenheit von Korruption ist eine Dimension in der Beurteilung, wie zufrieden du lebst. Das Gefühl, wie frei kann ich eigentlich über mein Leben entscheiden? Habe ich jemanden, auf den ich zählen kann? Lebe ich in einer großzügigen Umgebung? Ja, also geben und nehmen sozusagen. Dann haben sie noch so reingerechnet, Wohlstand, Reichtum, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Gesundheit, also was so Glück ausmacht, so die klassischen Glücksfaktoren. Und das Ganze haben sie auch in eine sehr schöne übersichtliche Grafik gegossen, ist einfach nur eine Liste, in welchem Land die Leute am glücklichsten sind und warum das Land so abgeschnitten hat. Also haben dann wirklich, das ist praktisch einfach nur eine Liste und ein Balken, der nach rechts weggeht. Je größer der Balken, desto glücklicher insgesamt. Und dann haben sie die einzelnen Dimensionen, also pro Kopfeinkommen und so weiter, haben sie dann nochmal innerhalb des Balkens gewichtet. Also es ist eine sehr, sehr anschauliche Übersicht. Und wer sind die Glücklichsten, was denkst du?
Uff. Ist es jemand, mit dem man rechnet oder nicht?
Mit dem rechnet man, ja, ja. Also wenn ich sagen würde, zähl die 10 glücklichsten Länder, 10 zufriedensten Länder auf, wäre das mit Sicherheit.
Keine Ahnung, Skandinavien irgendwas, oder?
Hätte ich auch gedacht, es ist die Schweiz.
Die Schweiz, glaube ich nicht.
Die Skandinavier kommen direkt danach. Zweiter Platz Island, dritter Dänemark, vierter Norwegen, fünfter Kanada, sechster Finnland.
Wo ist
Platz 7, die Niederlande, die Jungs, weil die alle bekifft sind. Ja. Österreich auf Platz 13.
Aha, das ist ja schön.
Immerhin. Die Bundesrepublik Deutschland auf Platz 26, was ich schon mal echt, also ich weiß ja nicht, also ich weiß ja, also was ist in Österreich so viel besser als in der Bundesrepublik Deutschland?
Der Kaffee.
Na, dafür haben wir bessere Autos. Weißt du, das ist sowas, wo ich denke, so, das ist im Grunde ist das ein und dasselbe Land. Ja, das ist, wenn jetzt irgendwie das Burgenland ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland wäre, das würde keiner merken, glaube ich. Und trotzdem ist da so ein riesiger Abstand. Das verstehe ich nicht. Geht's uns hier so schlecht? Uns geht's so nicht schlecht?
Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass Österreich irgendwie rein politisch so ein bisschen außen vor ist immer. Das heißt, der ganze Stress, den Deutschland sich irgendwie mit seiner Weltpolitik macht, der
interessiert sich Österreich. Das ist vielleicht so ein größeres Entspannungsding, ne? Ach, warte mal, ich bin ja auch blöd, die ganze Zeit erzähle ich, dass sie da noch ein paar Dimensionen mitberechnet haben.
Also, wenn die Deutschen alle ständig aufregen, dass wir Deutschen müssen für die arbeitsfaulen Griechen zahlen und von der Bildzeitung aufgehetzt werden. Genau. Das ist uns in Österreich vollkommen egal. Was unsere Politiker machen, interessiert im Rest der Welt keinen. Also insofern ist da vielleicht weniger Stress und Aufregungspotenzial politisch. Keine Ahnung.
Das kann sein. Das müsste man jetzt mal. Also es gibt mit Sicherheit auch Einzeldaten. Also das kann man. Vielleicht kann man das anhand dieser Balkenlängen ablesen.
Solange Österreicher längeren Balken haben als die Deutschen.
Genau, der Österreicher hat einen längeren Balken als der Deutsche. Entschuldigung. Genau. Man muss an so Worte wie Balken immer nur ein anhängen, dann werden sie schmutzig. Sind wir auch
glücklicher.
Yay! Oh Mann. Auf Platz 158 der glücklichsten oder der zufriedensten Bevölkerungen, Togo.
Okay, ja.
Das ist dann ohnehin, ne? Also es ist dann, hinten ist so ein Stell dich ein der sogenannten dritten Welt. Von hinten angefangen Togo, Burundi, Syrien, Benin, Ruanda, Afghanistan, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea, der Tschad, Zentralafrikanische Republik, Madagaskar, Tansania, Kambodscha, Niger, Gabun, Senegal, Uganda und so weiter. Also es ist halt wirklich interessant, auch Ägypten auf Platz 135.
Ja, da ist doch nicht so lustig dort,
momentan zumindest nicht. Und da hat es lustig angefangen.
Ja.
Indien, Platz 117. Mhm. Ja, und vorne halt die üblichen Verdächtigen, ne? Also Schweiz, ich sag mal eben, Platz 8 Schweden, Platz 9 Neuseeland, Platz 10 Australien, Israel Platz 11. Die Vereinigten Staaten auf Platz 15. Belgien noch vor der Bundesrepublik.
Wir haben bessere Pommes.
Stimmt, die Fritten sind besser. Die Vereinigten Arabischen Emirate, da sind die Leute auch zufrieden als bei uns. Sie sind auf Platz 20.
Kommt drauf an, wie sie gefragt haben dort.
Stimmt, die Frauen haben sie wahrscheinlich nicht gefragt. Die haben sie nicht gesehen, weil auf der Straße erkennt man da keine Frauen, weil die ja alle voll verschleiert sind. Woher soll man da wissen, was dahinter steht? Ne? Mhm. Ja, Glücksatlas, World Happiness Report, der eigentlich, sagen die Autoren am Anfang, schreiben sie selbst, der eigentlich World Wellbeing Report heißen müsste, aber sie fanden den Titel ein bisschen doof. Also macht bestimmt Spaß, den zu lesen, ist ein schönes PDF, kann man sich mal runterladen und angucken.
Gut, dann habe ich jetzt noch zum Abschluss eine Geschichte, die ist ein bisschen deprimierend und ein bisschen absurd.
Soll ich schon mal Gelächter einspielen? Gelächter.
Also es sind ein paar Dinge vermischt, die eigentlich nicht zusammenpassen. Mhm. Du bist also Diclofenac, sagt
man das was? Diclofenac, das ist diese Voltaren ist zum Beispiel Diclofenac. Genau. Das ist so eine Salbe, die aufgebracht wird, wenn man irgendwie Schmerzen hat und wo aber die Studienlage äußerst dünn ist, dass der Wirkstoff überhaupt da ankommt, wo er wirken soll. Ne?
Was wäre dir die absurdeste Konsequenz des Einsatzes von Diclofenac, die du dir denken kannst?
Die absurdeste Konsequenz des Einsatzes? Als Salbe oder als Tablette?
Weil
als Tablette
so. Gute Frage.
Ha, jetzt sag ich
als hier steht nur entzündungshemmendes Mittel.
Als entzündungshemmendes Mittel. Der absurdeste Effekt, naja, dass es die Entzündung verstärkt.
Nee, viel, viel, viel absurder.
Okay, Impotenz. Nee, Potenz.
Nein, da kommen wir sonst, glaube ich, nie drauf. Du denkst noch nicht absurd genug. Also der Einsatz von Diclofenac führt dazu, dass die Religionsgemeinschaft der Zoroastrier Probleme bei der Durchführung ihrer Rituale hat.
Denn ja, also auch wenn ich das nehme, also
ja, naja, jein, okay. Jein. Also Zoroastrismus ist eine von den ältesten, bekanntesten von den monotheistischen Religionen, also eine von den ältesten Religionen, wo es halt schon monotheistisch war, schon vor Christentum und so weiter, kommt aus dem persischen Raum, wo die halt den Gott Ahura Mazda hieß der, also der gute Gott, und dann hatten die noch so einen bösen Gott, die halt da gegenseitig gekämpft haben, verehren irgendwie das Feuer, und ist halt so eine alte persische Religion und existiert halt noch so als Minderheitenreligion im Iran, in Indien. Und die haben sehr spezielle Begräbnisrituale, weil halt für die der tote Mensch ist unrein, und deswegen dürfen halt der unreine Körper darf nicht in die reine Erde und in das reine Feuer gebracht werden. Das heißt, die können ihre Toten nicht begraben und auch nicht verbrennen. Was machen die stattdessen? Etwas, was sie auch in Tibet machen, die Toten, die Kadaver werden von Aasgeiern aufgefressen. Also die werden ausgelegt auf große, hohe Türme und dann den Geiern überlassen zum Fressen. Also das machen die in Tibet, glaube ich, auch. Und eben auch im Zoroastrismus. Das ist die klassische oder die einzige Methode der Bestattung. Das Problem ist, dafür brauchst du eben Aasfresser, also du brauchst Geier. Ja, also die haben Aasgeier, die Viecher, die Leichen fressen. Und diese Geier sterben aus. Und sie sterben aus, weil diese Geier nicht nur Menschen fressen, sondern auch Tierkadaver, zum Beispiel Rinder. Und die Rinder sind für die Geier verseucht, weil diese Rinder als entzündungshemmendes Mittel Diclofenac bekommen. Mhm. Also die Rinder kriegen Diclofenac, die toten Rinder werden von den Geiern gefressen, die Geier werden dann auch krank, sterben aus, deswegen gibt es nicht mehr genug Geier, um alle toten Zoroastrier aufzufressen, deswegen haben die Zoroastrier ein Problem mit ihren Leichen. Und das wird jetzt gerade gelöst, oder haben sie gerade gelöst, es wurde ein sogenannter Turm des Schweigens gebaut, wo keine Geier mehr hinkamen, und jetzt haben die da Solarkollektoren installiert, die da irgendwie extrem hohe Temperaturen erzeugen, wodurch die halt dann von selbst sehr viel schneller zerfallen und zu Staub sich zersetzen, als sie es normalerweise tun würden. Das ist halt deren Alternative, die sie momentan haben, weil sie keine Geier haben, funktioniert aber auch nicht so richtig, weil dann das natürlich in der Nacht nicht funktioniert oder wenn da irgendwie Monsun ist in Indien. Das heißt, ja, die sind jetzt noch nicht ganz klar, was die machen. Also es gibt dann natürlich auch Naturschützer, probieren das Problem zu lösen, weil es natürlich irgendwie abgesehen von irgendwelchen religiösen Problemen natürlich auch ein Problem des Ökosystems ist, wenn da die Geier aussterben. Das heißt, es gibt ja die Bombay Natural History Society, die da irgendwie mithilft, probiert, die Geierpopulation wieder zu erhöhen. Aber ich fand es halt irgendwie, abgesehen davon, dass es halt irgendwie ein Naturschutzproblem ist, wenn da irgendwelche Medikamente dann in der Nahrungskette solche Auswirkungen haben, fand ich es halt irgendwie deprimierend absurd, dass halt wirklich sowas dann irgendwie so komplett unabsehbare Auswirkungen hat, dass also plötzlich mit dein Begräbnisritual deiner Religionsgemeinschaft nicht mehr funktioniert, wenn irgendwelche Rinder Diclofenac bekommen.
Ja, das ist so ein bisschen so Chaosforschung, ne? Der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas.
Das reicht jetzt die Sendung nicht mehr. Wir müssen mal eine eigene Sendung über Chaostheorie machen.
Hast du das drauf?
Ja, ich als Himmelsmechaniker ist im Prinzip die astronomische Arme der Chaostheorie. Also ich habe meine Diplomarbeit war Chaostheorie. Das heißt, ich kenne mich da durchaus aus, ja.
Machen wir nächste Sendung eine Sondersendung, oder?
Nee, wir könnten eine Sondersendung am Chaos Communication Kongress machen, denn da gehört gefälligst mal Chaos kommuniziert.
Das stimmt. Bist du denn dann da?
Ja. Wenn wir so eine Sendung machen, kann ich auch da sein.
Das kriegen wir irgendwie um den Kongress herum eine Chaos. Das ist cool.
Also das, wie sie das.
Nein, also das machen wir. Wir haben ja da, also ich hoffe mal, dass die Kollegen vom Sendezentrum wieder ihr Sendezentrum aufbauen, sodass man sich da auf eine Bühne begeben und darüber reden kann. Und dann kannst du dem Publikum was von der Chaostheorie erzählen, während ich daneben sitze und Cocktails trinke.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also die Geschichte der Chaostheorie, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Also auch zum Beispiel die Geschichte mit dem Schmetterlingseffekt.
Die Geschichte des Dritten Reichs muss in großen Teilen umgeschrieben werden. Genau. Hier sind die Tagebücher.
Ja, umschreiben muss man die Geschichte der Chaostheorie nicht, aber es fängt schon damit an, dass es Chaostheorie an sich gar nicht gibt. Also da gibt es jede Menge faszinierende Sachen und Geschichten zu erzählen. Aber du hast schon recht, im Prinzip hat das, was damit mit den Geiern und dem Diclofenac passiert ist, durchaus chaos-theoretische Aspekte, weil es halt zeigt, dass halt die ganze Welt halt ein extrem komplexes System ist, wo halt nicht immer per se absehbar ist, was passieren wird am Ende, wenn du irgendwas tust. Also das in einem simplen System, was halt in dem Fall nicht chaotisch wäre, kannst du das absehen, da kannst du genau sagen, wenn ich das mache, passiert das. Und in dem Fall ist die Welt anscheinend so komplex, dass, weil ich glaube, dass da nie wäre jemand auf die Idee gekommen, sich zu überlegen, was der Einsatz von Diclofenac für die Religionsgesellschaften der Welt für Auswirkungen haben möchte. Also ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ernsthaft irgendein Wissenschaftler, Soziologe, sonst irgendwer diesen Gedanken hat, bevor wir das Medikament einsetzen, überlegen wir uns, welche Auswirkungen das auf die Religion hat.
Nein, das geht natürlich nicht.
Ja.
Also gleichwohl wird sowas in vielen Forschungsbereichen wieder aufgebrachter von dem aufgebrachten Teil der Öffentlichkeit gefordert. Ne?
Ja,
jedes noch so erratisch auftretende Moment in der Zukunft, die ohnehin schon erratisch ist, berechnen zu können, bevor man eine Risikoabschätzung macht. Stell mir das aber total schwer vor, dann eben tatsächlich auch für sowas wie eine Technikfolgenabschätzung, weil du hast ja nicht nur, ja, du hast ja zwei Dimensionen, du hast ja einmal die Zukunft und in der Zukunft die Abweichung. Du weißt ja gar nicht, wie die Zukunft ist. Wie sollst du dann auch noch eine mögliche Abweichung dir überlegen?
Das war mein Argument, wo es um diese Geschichte ging. Wie wird der LHC die Welt zerstören mit schwarzem Loch? Wo dann immer von Kommentatoren in meinem Blog immer gefordert wurde, ja, aber solange die Wissenschaftler nicht 100% ausschließen können, dass das nicht passiert, dann habe ich aber gesagt, ja, man kann nichts 100%ig ausschließen. Genau. Ich kann mir ein Szenario ausdenken, wo irgendwie die Tatsache, dass ich irgendwie heute Morgen mir ein Stück Zucker in Kaffee tue, am Ende zum Untergang der Welt führt. Und zwar kein Fantasieszenario, sondern eins, das durchaus plausibel ist, mit einer Wahrscheinlichkeit, die halt sehr, sehr gering ist, aber nicht null ist. Und ich kann mir genauso ein Szenario ausdenken, wie die Tatsache, dass du jetzt in meinem Blog einen Kommentar schreibst, zum Untergang der Welt führen wird, das auch sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht null ist. Also um die Welt nicht untergehen zu lassen, entweder weis mir nach, dass dein Blog kommentieren zu 100% harmlos ist, oder hör gefälligst auf, die Welt zu gefährden und in meinem Blog zu kommentieren. Das war meine Antwort dann auf diese Geschichten. Meine, man kann halt irgendwie 100%ige Sicherheit gibt's nicht und 100%ige Abschätzung von Folgen gibt's nur in Systemen, die ausreichend wenig komplex sind und die beschreiben unsere Realität halt nicht gut genug, weil unsere Realität halt komplex ist.
In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.
Wer redet, ist nicht tot.